Im Sommer dieses Jahres, da haben manche eine Überraschung erlebt, die Medien haben auch eine Überraschung erlebt, weil man damit eigentlich gar nicht so gerechnet hat. Da wurde nämlich innerhalb von einer Woche ein Gesetzesvorschlag eingereicht, der sogenannten Ehe für alle. Und das wurde dann so ganz schnell durchgewunken, obwohl das eigentlich ja gar nicht so auf dem Parlamentsplan stand und auch nicht auf dem Plan der Regierung stand. Man hat die Situation vor der Wahl genutzt, denn man wusste, dass dieses Thema Ehe für alle durch viele Jahre und mediale Präsenz so langsam reif war, dass ein Großteil der Bevölkerung gedacht haben, ja, warum enthält man eigentlich bestimmten Menschen die Rechte der Ehe vor und jetzt will man das doch für alle öffnen. Und dann wurde das eben von der Linkspartei und von der Grünen Partei und auch von einigen anderen Parlamentariern eingebracht. Und da ja keiner der Politiker irgendwie als böser Mensch dastehen wollte, der den Leuten das vorenthält, ist das dann eben mit einer deutlichen Mehrheit beschlossen worden. Zum Teil kamen dann auch so Aufrufe, so das ist jetzt ein Zeichen der Untergang des Abendlandes oder irgendwie so etwas. Das ist dann vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Andere hatten aber auch so den Eindruck und sich erinnert an das Gleichnis von dem Frosch im Wasser. Nicht? Sie kennen das so, der springt ins Wasser hinein und die Temperatur wird langsam erhöht und der merkt irgendwie gar nicht, wie er langsam gekocht wird. Das merken dann insbesondere diejenigen, denen fällt so etwas ein, die jetzt schon etwas älter sind, die nämlich zurückschauen können, wie war das denn vor 20 Jahren, wie war das vor 30 Jahren, wie war das vor 40 Jahren, vor 50 Jahren oder noch länger. Denn dann merkt man plötzlich, dass sich in dieser Zeit eine ganze Menge getan hat. Und der Grundkonsens dieser Zeit ist eigentlich, dass man die Grundlagen christlicher Überzeugung in Frage stellt. Und dass man die als Einengung interpretiert und begreift und sich von der Einengung des christlichen Glaubens befreien will. Und viele Leute sagen das auch so. Sie vergessen dabei ein bisschen, dass das ja erst einmal eine Befreiung war, die christlichen Werte. Und zwar eine Befreiung von der unterschiedlichen Bewertung des Menschen, der Selbstverständlichkeit des Todes, mit dem man umgegangen ist, dass der als die besondere Würde des Menschen hervorgehoben worden ist. Ich möchte jetzt in einem ersten Teil so Revue passieren lassen, was ist da denn in den letzten Jahrzehnten alles so passiert? Also für manche, die jünger sind, die ist das so nicht bewusst. Einige, die älter sind, die werden dann nicken und sagen, aha, erinnern wir uns noch dran, so zumindest vage. Und häufig gab es dann da auch dann Diskussionen, gerade im christlichen Bereich, als solche Gesetze neu verabschiedet worden sind. So zum Beispiel im Jahr 1975. 1975 wurde nämlich die bis heute zumindest in den Grundprinzipien geltende Abtreibungsregel eingeführt. Also in der Vergangenheit, noch vor 100 Jahren, war Abtreibung ganz eindeutig Mord. Vor Abtreibung konnte sowohl der Arzt, der die Abtreibung durchführte, als auch derjenige, der die Abtreibung an sich durchführen ließ, ins Gefängnis kommen. Weil man sagte, hier wird ja ein Mensch getötet. Nach der allgemeinen Rechtsprechung heutzutage ist die Abtreibung oder der Schwangerschaftsabbruch, wie man das nennt, immer noch eine Tötung eines Menschen. Also wenn man im Gesetz nachschaut, ist die Tötung eines Menschen, die straffrei bleibt unter bestimmten Umständen. Und diese neue Regelung, die geht auf das Jahr 1975 zurück. Damals hatte der Bundestag die Indikationslösung beschlossen. Indikationslösung heißt, generell ist es verboten, die Schwangerschaft abzubrechen, aber unter sozialen Gesichtspunkten, unter medizinischen Gesichtspunkten, unter jurikativen, das heißt bei der Vergewaltigung oder so etwas, da ist dann die Abtreibung erlaubt, was heute eigentlich heißt für jeden, bis zum dritten Schwangerschaftsmonat zumindest. Allerdings, und das hat man später, als es die Wiedervereinigung gegeben hat, da hat man nach einer neuen Regel gesucht und dann wurde die Indikationslösung verbunden mit einer Fristenlösung. Also das heißt, man muss ein Gespräch führen, man muss sich beraten lassen und innerhalb einer gewissen Frist ist es möglich, straffrei abzutreiben. An das haben sich die meisten Leute heute lange in Deutschland gewöhnt. Das ist gar keine große Diskussion mehr. Vielleicht haben Sie noch eine Erinnerung, vor anderthalb Wochen, da wurde in Gießen eine Ärztin verurteilt, die auf ihrer Homepage für Abtreibung geworben hat. Deshalb wurde sie auch dafür verurteilt. Wurden, ich meine, 5.000 Euro Strafe hatte sie dafür bekommen. Und wenn Sie die Bilder gesehen haben in der Presse oder die Pressekonferenz, dann hat diese Frau gelächelt. Also die war gar nicht traurig, weil die hatte nämlich vorher schon eine Ermahnung bekommen und hätte sie auf diese Ermahnung gehört, dann wäre gar nichts passiert. Dann hätte sie einfach ihre Werbung von der Homepage genommen und dann hätte sie gar keine Strafe bekommen. Sie hat diese Werbung aber bewusst auf der Homepage gelassen und es wurde vorher schon organisiert, dass wenn die Urteilsverkündigung ist, dass dann direkt in Gießen auf der Straße war schon eine Demonstration vorbereitet für diese Frau als Unterstützung. Bei Facebook waren überall alle möglichen prominente Leute, also Schauspieler, Sänger, alles Mögliche, haben sich sofort identifiziert und solidarisiert mit dieser Ärztin. Es gab gleichzeitig eine öffentliche Unterschriftenliste im Internet, wo man Solidarität äußern kann. Und die Linkspartei und die Grünen haben gefordert, wir brauchen eine neue Diskussion um den Abtreibungsparagrafen, weil der vollkommen überaltert ist. Das ist die Forderung. Also da merken wir, da geht diese Entwicklung noch weiter. Es ist nicht so, dass man sich damit zufrieden gibt und sagt, das läuft jetzt halt so. Das Unrechtsbewusstsein, dass es sich um die Tötung eines Menschen handelt, ist gar nicht mehr vorhanden, sondern man sieht das als ganz normalen medizinischen Eingriff. Also hier eine Infragestellung christlicher Ethik, die den Lebensschutz im Blick hat und hier der Wunsch, das Leben der Frau, so ist ja die Argumentation, die freie Bestimmung, Selbstbestimmungsrecht der Frau, wird gegen das Lebensrecht des Kindes abgewogen und da wird gesagt, das Selbstbestimmungsrecht der Frau überwiegt dabei. Dann im Jahr 1994, da wurde der Paragraph, der die Homosexualität als illegal bezeichnet, abgeschafft. 1994. Bis dahin war es zumindest theoretisch möglich, dass jemand wegen praktizierter Homosexualität ins Gefängnis kommen konnte. Und seit diesem Zeitpunkt ist das eben abgeschafft. Zwischenzeitlich sind wir sogar noch einen ganzen Schritt weiter, nämlich dass hier Leute eine Schadensersatzzahlung bekommen, wenn sie da früher im Gefängnis saßen, obwohl das damals gültiges Recht war, aber das ist eben heute gar nicht mehr. Es wird interpretiert, das sei eben eine Menschenrechtsverletzung, was man damals getan hat, auch wenn das über Jahrhunderte hinweg geltendes Recht war, dass man sagte, Homosexualität, die in der Öffentlichkeit bekannt ist und die praktiziert wird, was Leute zu Hause machen, interessierte ja nie so sehr, aber wenn das in der Öffentlichkeit präsent ist, dann ist das strafwürdig. Heutzutage gibt es demgegenüber sogar eine Werbung für Homosexualität, sodass ja sehr fest im Schulplan mit eingebaut ist, dass Kinder dann Homosexualität kennenlernen, um dann in sich hineinzuhören, ob sie möglicherweise auch homosexuell sind. Das ist nämlich dann direkt im Anschluss, 1995, ein Jahr später, da sind dann die ersten Gesetze erlassen worden des Gender Mainstreaming. Also 20 Jahre ist das jetzt her. Da, wo dann umgesetzt werden sollte, diese Idee, es gibt nicht nur ein Geschlecht, vielleicht haben Sie jetzt auch gerade die Rechtsprechung von vor einer Woche gehört, da ist es dann jetzt auch möglich, in Deutschland ein drittes Geschlecht eintragen zu lassen, auf dem Pass oder in Formularen oder also etwas, kam da vor das deutsche Gericht. Und das ist ja nur so ein kleines Bruchstückchen dabei. Letztendlich ist der Gedanke dahinter, es soll bei Frage der sexuellen Identität des Menschen gar keine äußeren Regeln mehr geben, sondern jeder soll das ausleben, was er innerlich empfindet, von dem er meint, das sei so. Also auch wenn der Biologe oder Mediziner sagt, du bist ein Mann, wenn ich innerlich den Eindruck habe, ich bin eine Frau, dann ist das, was Rechtsgültigkeit hat, nicht das, was objektiv medizinisch, wissenschaftlich oder sowas festgestellt wird. Das ist ja einer dieser Gedanken von dem Gender Mainstreaming, der dahinter steht. Dazu gab es dann auch noch Veränderungen, beispielsweise in dem Frage der Ehescheidung. Also ursprünglich war ja Ehescheidung im christlichen Bereich vollkommen verboten. Das gab es gar nicht. Wenn, dann konnte eine Ehe höchstens annulliert werden. Das heißt, da konnte man sagen, die ist nicht vollzogen worden oder der Mann war schon verheiratet und da darf keine zweite Frau heiraten, dann wird eine Ehe annulliert. So war das über 1000 Jahre hinweg. Und zwar herausgenommen aus der Bibel, die ja den absoluten Schutz der Ehe vor Augen hat. Und dann sagt man eben, wenn man jetzt das erlaubt, ja dann öffnet man da Tür und Tor, die Schleusen, dass eben jeder sich irgendwo trennt. Und da ist die letzte einschneidende Veränderung gewesen im Jahr 1998. Denn bis dahin, nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatte man bestimmte Regeln, die beispielsweise die Schuldhaftigkeit der Ehe berücksichtigen sollten. Also wer hat jetzt Schuld, dass eine Ehe kaputt gegangen ist? Und dann musste der auch entsprechend mehr die Lasten tragen. Später gab es dann das sogenannte Zerrüttungsprinzip. Dann ging es nicht mehr, da sagte man, ist keiner mehr schuld, aber die haben beide dazu beigetragen, also beide schuld. Und danach hat man das ganz fallen lassen. Also auch heute redet man nicht von Schuld bei Ehescheidung, sondern das passiert halt einfach, das ist halt normal. Bei so rund 180.000 Scheidungen allein in Deutschland jedes Jahr ist das ja auch verständlich, das ist ja ein riesiger bürokratischer Aufwand, dann immer untersuchen zu wollen, wer ist nun schuld. Es gibt dann auch keine Beratung, wollt ihr nur noch beieinander bleiben oder seelsorgerliche Angebote, sondern wenn man das will, dann lässt man sich halt scheiden. Wobei man auch vor Augen haben muss, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland heute ja gar nicht mehr heiraten und von daher auch ganz viele Beziehungen kaputt gehen, die nie in eine Ehe gemündet haben. So, was man sagt, jetzt leben wir halt mal zusammen für 2-3 Jahre und dann trennen wir uns. Solche Leute tauchen ja in keiner Statistik auf und das wurde in den 70er Jahren als wilde Ehe bezeichnet. Heute ist es eher der Normalfall, besonders junger Menschen zwischen 20 und 30, da heiratet so gut wie keiner, es sei denn, ist in einer christlichen Familie oder kommt irgendwie als Emigrant aus dem Nahen Osten oder sonst etwas, wo das kulturell gegeben ist, aber sonst die meisten einheimischen Deutschen zwischen 20 und 30 leben in wechselnden Beziehungen und das ist ja auch aus biblischer Sicht so etwas wie, naja, Unzucht oder Ehescheidung und man sieht das als selbstverständlich an. Das ist kein Problem. Auch der Staat sieht das nicht als selbstverständlich an, sondern manchmal wird das sogar noch empfohlen. Also das heißt von Pädagogen, Beratungsstellen und all so etwas. Und das Gesetz, was das eben stark mitgefördert hat, war dann 1998. Die Frage der Lebenspartnerschaft, die ist ja jetzt im Jahr 2017 verändert worden in dem Ehe für alle Gesetz, die wurde in Deutschland im Jahr 2001 beschlossen. Lebenspartnerschaftsgesetz, das wurde jetzt abgelöst nach 16 Jahren und das war so der Vorläufer, wo man gesagt hat, auch Menschen, die zusammenleben, die nicht Mann und Frau sind, sondern wo irgendwelche anderen Konstellationen sind, die können sich gesetzlich eintragen lassen und kommen bestimmte, nicht alle Rechte, aber bestimmte juristische Rechte bekommen sie auch zugesprochen. Eine andere Sache, die momentan sehr in Diskussion ist, ist die Euthanasie, also die Frage der Sterbehilfe. Indirekt haben wir in Deutschland ja auch eine Euthanasie, zum Beispiel bei der Abtreibung, denn da ist es möglich, dass ein schwer behindertes Kind sogar noch bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden darf, weil das eben weniger Lebensrecht hat als das gesunde Kind. In den Niederlanden ist im Jahr 2001 ein Sterbehilfe- oder Euthanasiegesetz verabschiedet worden, in dem alte Menschen, die mehrfach einen Sterbewunsch geäußert haben oder wo die Angehörigen meinen und ausdrücken, dass derjenige wohl sterben wollte, dass der dann auch durch eine Todesspritze umgebracht wird. Und das betrifft in den Niederlanden mehrere tausend Menschen jedes Jahr. Ich habe da gerade vor kurzem einen Artikel gelesen, eines der Ärzte, die 2001 wesentlich mit daran beteiligt waren, in einer Kommission der Politik diese Gesetze zu formulieren, der jetzt im Nachhinein sagt, er ist erschreckt darüber, welche Folgen diese Euthanasiegesetze gehabt haben und dass er sich heute ganz davon distanziert. Aber in der Zwischenzeit hat Belgien ähnliche Gesetze erlassen, Luxemburg hat ähnliche Gesetze erlassen, Frankreich hat ähnliche Gesetze erlassen und auch in Deutschland diskutiert man immer wieder darüber und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Also manchmal sind das einfach ökonomische Gründe. Da sagt man, das letzte Jahr des Lebens des Menschen ist das teuerste, was die Gesundheitsversorgung angeht. Also sagt man, eben ab einem bestimmten Alter gibt es bestimmte medizinische Leistungen nicht mehr. Oder ab einem bestimmten Alter, ja dann soll der Mensch jetzt eben auch sterben können oder vielleicht sogar er soll sterben. Sterbehilfeorganisationen wie Exit oder Dignitas, die werben ja auch dafür, dass man zu jedem Zeitpunkt, wenn man es will, sich das Leben nehmen lassen, also nehmen dürfte oder nehmen lassen sollte. Also auch da merken wir eine Auflösung der Heiligkeit des Lebens oder des Schutzes des Lebens von Euthanasiegesetzen. In Deutschland etwas eingeschränkt, aber in unseren Nachbarländern wie der Schweiz, wie die Niederlande, wie Belgien und so weiter durchaus sehr weit gefasst. Ja, dann haben wir eben diese Ehe für alle im Jahr 2017 und das alles ist ja nur ein kleiner Teil von Signalen, wo wir merken, dass da die Ethik sich verändert hat. Und häufig ist es so, dass wenn so eine Veränderung in der Gesellschaft stattfindet, dass die Menschen aufschreien und sagen, das darf doch bloß nicht sein, das ist ja ganz schlimm, was da passiert. Aber dann nach 1, 2, 3 Jahren sich an solche Sachen gewöhnen. Also vielleicht erinnern Sie sich noch so an den ersten Filmkuss, ich glaube, das war in den 60er Jahren, oder eine große Diskussion, da darf man diesen Film ins Kino bringen, weil sich da Mann und Frau im Kino küssen und man das auch noch direkt sieht. Das ist ja heute ein Kinderprogramm, könnte man so sagen. Das regt ja heute keinen mehr auf. Und wo wir uns als Christen natürlich auch fragen müssen, sind endlose Bettszenen im Fernsehen für uns auch Realität geworden? Also akzeptierte Realität. Ist das auch normal? Macht das kein Problem mehr aus? Das sind ja Dinge, die nicht gesetzlich verändert werden, sondern die in der Mentalität der Menschen verändert werden. Denn neben dem, was gesetzlich zu fassen ist, bemerken wir eine Veränderung in der Wahrnehmung, wie Menschen ethische Dinge einordnen. Beispielsweise, die meisten Menschen heute empfinden Lüge nicht mehr als generell negativ, sondern Lüge, das ist, wenn es jetzt gut tut oder wenn es dem anderen hilft oder wenn es mir hilft und wenn ich da keine Sanktionen zu erwarten habe, dann ist das normal. Oder auch seinen Arbeitgeber zu betrügen, ist dann relativ normal. Manchmal werden Sie das mitbekommen, das sind Leute heute, die sehr schnell bereit sind, sich krank schreiben zu lassen, obwohl sie kerngesund sind. Ich könnte jetzt aus eigenem Beispiel nennen, nicht? Also Leute, die sagen, ich will jetzt zum Konzert und da kann ich ja am Morgen nicht mehr zur Arbeit gehen, also melde ich mich am nächsten Tag krank. Ich meine, ich könnte auch Urlaub nehmen, aber das wäre ja, da wären ja meine Urlaubstage weg. Ich möchte ja nur in Urlaub fahren, nicht? Also mache ich dann das so. Oder ich habe ein Wochenende durchgefeiert, also am Montag bin ich krank. Ich erinnere mich da vor einiger Zeit an ein Gespräch mit dem christlichen Betreiber eines Altenheims im Ruhrgebiet. Und er sagt, er hat riesige Probleme damit, weil es gibt bestimmte Mitarbeiter an seinem Altenheim, die regelmäßig krank sind. Er sagt, er muss damit rechnen, Krankenstand von rund 30%. Der Leute, die mit dabei sind, die aber alle bezahlt werden, aber manchmal auch von vornherein schon ankündigen, wissen Sie, also ich werde auch nächstes Monat noch nicht kommen, sondern da ist aber auch bei vielen dieser Menschen kein Unrechtsbewusstsein. Da ist es so, ja, die Reichen da oben oder der Staat da oben, ja, die können das ja finanzieren. Das ist ja, steht mir zu, dass ich jetzt auch mal, die anderen machen doch auch frei. Warum soll ich das denn nicht tun können? Also das ist jetzt etwas, was ja so unter diesem gesetzlichen, in den Medien diskutierten Bereich auch an moralischer, ethischer Veränderung stattfindet, mit dem wir zu tun haben. Dass also Fragen wie Ehrlichkeit wird sehr eingeschränkt betrachtet. Ehrlich ist man zu den Freunden. Also da soll man ehrlich sein. Zu allen anderen, naja, wenn es mir nicht schadet, warum ist das denn so schlimm? Oder Sie kennen das wahrscheinlich auch, der weit verbreitete Versicherungsbetrug. Ich habe das dann auch mal mitbekommen, wo dann zwei unserer Nachbarn sich unterhalten haben und der eine hat dann gesagt, ja guck mal, ich habe jetzt schon so lange hier bei meiner Haftpflichtversicherung bezahlt, mach du doch mal einen Schaden geltend. Und dann teilen wir uns hinterher die Summe. Und dann irgendwie, aha, du bist mit mir ins Auto gefahren und ich jetzt, da ist die Summe. Und bei Bagatellsummen geht man davon aus, dass die Versicherung sowieso zahlt, die machen kein langes Theater, die wollen ja nicht einen großen Streit dabei haben. Solche Sachen zum Beispiel. Und da muss man sagen, eigentlich aus christlicher Sicht ist das ja ethisch falsch. Allerdings viele Menschen heute haben dabei kein Unrechtsbewusstsein, sehen das als vollkommen normal an. Das sind also diese äußeren Dinge. Jetzt von einem Verfall der Ethik zu reden, ist aber nur eingeschränkt richtig. Also wenn ich aus christlicher Sicht das betrachte, dann müsste ich sagen, viele ethische Werte, die in den vergangenen Jahrzehnten Gültigkeit gehabt haben, gesetzliche Gültigkeit oder einfach Inhalt der Erziehung waren, dass Leute dazu erzogen worden sind, sind heute über Bord geworfen worden. Manchmal durch Gesetze, die verändert worden sind, aber ganz stark auch im Empfinden des Menschen. Auf der anderen Seite gibt es aber neue ethische Regeln, die man früher gar nicht so eng gesehen hätte. Also das heißt, es gibt eben einen Wertewandel, nicht eine Abschaffung der Werte, sondern Werte werden neu diskutiert. Ganz häufig wird heute in Erziehung von Werten geredet, in der Wirtschaft wird von Werten geredet, die man verteidigen will. Nur diese Werte sind eben ganz andere als die biblisch-christlichen Werte. Beispielsweise einer der höchsten Werte im Augenblick ist dann Umwelt, Natur. Also mit Umwelt oder Natur kann man alles begründen, egal was. Nicht? Also die Wirtschaft muss umsteuern, die Steuergesetzgebung muss verändert werden. Das hat irgendwie alles dann immer mit Natur und mit einer regelrechten Vergötterung der Schöpfung zu tun. Was uns nicht überwundern sollte, das lesen wir ja schon im Römerbrief, dass da, wo die Menschen um Gott wissen, aber ihn nicht ehren, dass sie stattdessen eben seine Schöpfung verehren. Da merken wir, es gibt eine ganz große Sensibilität, die können beispielsweise auch Fernsehzuschauer sehen. Wenn sie irgendwie einen Film haben, da ist, was weiß ich, ein Katastrophenfilm, nicht? Also jetzt Erdbeben, Vulkanausbruch und sonst etwas. Und dann nimmt man ja manchmal das Bild vor Augen, irgendeine Familie wird jetzt genommen und dann wird vorher und dann kommt das alles und dann kommen ganz dramatische Szenen, da stirbt der eine, der Nachbar stirbt und dann noch der Feuerwehrmann und sonst irgendetwas. Und meistens gibt es in dem Film auch irgendein Haustier, mit Vorliebe ein Hund. Und Sie können sicher davon ausgehen, auch wenn die Hälfte der Menschen sterben, der Hund wird überleben. Ja, das darf man heute nicht. Wenn der Hund im Film stirbt, das ist die Katastrophe, das geht gar nicht. Dann brechen alle in Tränen aus, dass die Menschen da sterben. Das ist eher sekundär. Ich weiß nicht, ob Sie zu Hause einen Garten haben. Also ich habe auch einen Garten mit viel Platz dabei. Und manchmal bereiten mir da so ein bisschen Ärger die Maulwürfe. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, nicht? Ich hoffe, dass Sie nichts Illegales gegen Maulwürfe tun, denn wissen Sie, dass nach dem deutschen Umweltschutzgesetz, wissen Sie, was Ihnen da blühen kann, wenn Sie Maulwürfe töten? Ich habe extra nochmal nachgeschaut, da steht drauf, Strafen bis zu 50.000 Euro für die Tötung von Maulwürfen. Hier gibt es neue Werte. Hätten Sie vor 50 Jahren einen Maulwurf getötet, da hätte kein Hahn nachgekräht. Nicht? Also heute, wenn das der Nachbar sieht und sie anzeigt und das ein Präzedenzfall wird, können sie bis zu 50.000 Euro bezahlen. Also ich hatte das Problem im letzten Jahr, da war bei mir auf dem Dachboden, kein Maulwurf, nicht? Die gehen nicht auf den Dachboden, die waren nur auf dem Rasen, sondern auf dem Dachboden hatte ich einen Waschbär und der ist dann in die Isolierung reingekrochen. So, nicht? Und dann war die Frage, wie kriege ich den da raus? Dann gibt es aber auch Gesetze zum Schutz des Waschbären, der darf nämlich auch nicht getötet werden. Auch wenn der in manchen Gegenden eine Plage ist, nicht? Aber nee, der darf nicht getötet werden, sondern jetzt muss ich mit dem verhandeln, nicht? Also dem anbieten, wie viel muss ich dir bieten, damit du freiwillig woanders hin umziehst. So, nicht? Ja, ich habe das dann auf eine andere Art und Weise gelöst, aber auch da vorsichtig, nicht? Vorsichtig, denn auch der steht unter dem staatlichen Schutz. Hingegen ein Fall aus dem Jahr 2011. Und zwar war es so, dass da ein junger Mann steht mit ein paar anderen auf einer S-Bahn-Station. Und zwei dieser jungen Männer, die gehen auf diesen Mann zu und fangen ihn an zu schlagen und zu schubsen und zu bespucken und anzumachen. Und dieser junge Mann, aus Panik, weil er da spätabends eben allein auf dem Bahnsteig ist, rennt raus, passt nicht auf, läuft direkt vor ein Taxi, was da gerade angefahren ist, und stirbt. Tragische Sache, nicht? Jetzt kommen diese beiden jungen Männer, weil man die da gefilmt hat auf dem Bahnhof, vor Gericht. Also die, die den erst geschlagen haben und dann verursacht haben, dass der da rausgelaufen ist vor denen. Und der eine von den beiden bekommt 4 Monate Haft, der andere 2, beide auf Bewährung. Das heißt, die sind keinen Tag im Gefängnis. Obwohl das eigentlich Körperverletzung mit Todesfolge ist. Also wenn, es wird dann juristisch gesagt, nicht beabsichtigte Todesfolge, aber immerhin, das ist die Folge. Und da merken wir, es gibt einen Wertewandel. Das heißt, bestimmte Dinge werden sehr stark geahndet. Da wird gesagt, so, das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Und bei anderen Dingen, die wird man als weniger stark ansehen. Jemand, der Menschen heute theologisch verführt, also der klassische Irrlehrer, dem man noch vor vielen Jahrhunderten gesagt hat, ganz schlimme Sache, was der macht, weil der ja die ewige Seligkeit der Menschen zerstört, der hat heute rein gar nichts zu befürchten. Aber wir merken eben bestimmte Dinge, wie die Einschränkung der absoluten Freiheit des Menschen, also der absoluten freien Selbstbestimmung bezüglich Partnerschaft, Sexualität, Alltagsleben oder so etwas, das ist hoch und heilig. Also das wird sehr, sehr stark gewertet. Oder wie ich ja sage, der Schutz der Natur. Wir wissen ja auch, dass beispielsweise heute alles kann mit der Klimaerwärmung begründet werden. Nicht? Also egal was, die Steuererhöhung oder sonst irgendwer das, alles wird dann auch mit Klimaerwärmung begründet. Und zwar jetzt will ich gar nicht sagen, gibt es die nicht, sondern auch wenn es sie gibt, merkt man, das wird manchmal sehr ausgedehnt, also die Gesetzgebung, die dann damit häufig gar nicht mehr zu tun hat, weil das ein sehr, sehr hoher Wert an sich ist. Oder wenn Sie sich Dokumentationen anschauen, wie wir uns alle freuen müssen, dass es wieder Wölfe in Deutschland gibt. Also das ist ja ein großer Fortschritt. Also zwar werden 100.000 Kinder jedes Jahr getötet, aber wir haben wieder ein paar hundert Wölfe. Natürlich ist da kein direkter Bezug, ist ja klar. Aber bei dem einen, das wird sehr stark gefördert mit Millionenbeträgen. Das andere hingegen wird als legitim betrachtet. Jetzt hatte ich vor kurzem noch mit einem Jäger gesprochen, der ärgerte sich fürchterlich darüber. Also einerseits, weil er sagt, naja, diese Wölfe darf man ja nicht mehr schießen, nicht? Also das ist dann auch ein Problem. Dann sagt er, auch das Rotwild, was sie schießen wollen, ist alles weg, weil der Wolf es gefressen hat. Stattdessen sind dann die Wildschweine, die sich massenhaft vermehren, weil die sich zusammenrotten und dann die Wölfe fressen sie nicht, weil die auch Angst vor Wildschweinen haben. Und die verwüsten deshalb ganze Felder. Deshalb der deutsche Steuerzahler jedes Jahr Millionen bezahlt an Entschädigung an Bauern, die deren Felder verwüstet sind, durch die Wildschweine, durch die Wölfe und so weiter und so weiter. Und jetzt will ich auch gar nicht sagen, die Wölfe sind alle böse und schlimm, nur wir merken, da ist so eine Sensibilität, das sind neue Werte, die spielen plötzlich eine ganz große Rolle. Oder wenn Sie heute in der Gesellschaft im Mainstream mit dabei sein wollen und Sie laden irgendjemanden zum Essen ein, kann ich Ihnen schon empfehlen, kochen Sie oder gehen Sie zu einem veganen Restaurant. Weil dann sind Sie nämlich der bessere Mensch. Ja, weil der, der Tiere isst, ist der schlechtere Mensch und der, der vegan oder vegetarisch ist, der bessere Mensch. Das ist bei ganz vielen Menschen sehr in der, also Sie können in manchen Szenen sogar regelrecht beschimpft werden. Wahrscheinlich nicht bei Ihnen in der Gemeinde, aber in anderen Szenen, da können Sie dann beschimpft werden, wenn Sie eben nicht vegetarisch sind, weil das ökologisch und für die Gesellschaft und für die Tiere und was weiß ich alles ganz, ganz schlimm ist. Und was ich damit sagen will, ist wie gesagt nicht Diskussion über Ökologie. Mein Punkt ist, ich will sagen, die Ethik verändert sich. Man schafft Ethik nicht einfach ab. Es wird auch nicht in der Ethik plötzlich alles legalisiert, sondern bestimmte Dinge werden immer enger gefasst und werden mit immer mehr Regeln versehen. Und andere Dinge, da fallen die Regeln alle weg. Und ich meine, das, was wir deutlich beobachten können, ist, dass insbesondere da, wo es um christliche Werte geht, dass da Regeln aufgehoben und über Bord geworfen werden und hingegen, wo es um Regeln geht, die aus anderem weltanschaulichen Hintergrund kommen, die werden dann eben immer enger gefasst. Und ich glaube, dass das auch eine immense Herausforderung an die Gemeinde ist. Und das ist mein eigentlicher Punkt, auf den ich heute Abend hinaus möchte. Ich halte es für gar nicht so sehr notwendig und vielleicht manchmal auch gar nicht für sinnvoll, dass es eine große Aufregung darüber gibt, dass wir uns beschweren mit einer Ehe für alle. Denn ich würde sogar sagen, was regen wir uns für eine Ehe für alle auf? Erstmal war das schon seit Jahren absehbar. Und was erwarten wir als Christen denn, wie Menschen, die Gott nicht kennen, leben sollten? Wir kennen doch alle die Bibel und da steht im Römer 1, sie haben Gott abgelehnt und dann hat Gott sie dahin gegeben und dann ist Homosexualität und so weiter, all diese Sachen sind dann gekommen. Das heißt, im Grunde genommen ist es eine Wahrheit, die wir schon aus der Bibel erkennen können, wenn sich Menschen von Gott abwenden, dann werden auch diese ethischen Verhaltensweisen sich verändern und das wird dabei nicht stehen bleiben. Wir müssen uns keine Illusion machen, dass das jetzt der Höhepunkt oder der Endpunkt ist, sondern umso mehr sich eine Gesellschaft von den Werten Gottes abkoppelt, umso mehr werden sie in eine ethische Irritation, in eine Konfusion, in ein großes Durcheinander hineinmünden und das ist noch nicht der Endpunkt. Allerdings, wenn ich dann höre, dass Christen davon sprechen, jetzt so ganz schlimm, was hat denn da die CDU oder andere Parteien gemacht, indem sie dem mit zugestimmt haben, da würde ich sagen, diese Aufregung ist verfehlt. Denn die Regierung, die wir haben, regiert über 95% von Leuten, die christliche Ethik gar nicht interessiert. Also das heißt, was stellen wir uns denn vor? Dass die meisten der Menschen, die Gott uninteressant finden, die nie eine Kirche besuchen, die nicht in der Bibel lesen, dass die jetzt plötzlich durch deutsche Gesetze gezwungen werden sollen, nach christlicher Ethik zu leben. Das ist doch eine absurde Vorstellung. Ich glaube, dass die viel größere Herausforderung darin besteht, und die übersieht man manchmal bei dem Protest gegen die Ehe für alle, die viel größere Herausforderung besteht, dass wir in unserem Leben und in unserer Gemeinde nach den Maßstäben der Bibel leben. Denn das, was ich beobachte, ist, dass zunehmend es so ist, dass die christlichen Gemeinden genau dasselbe machen, was die Welt macht, und dafür braucht es dann gar keine Gesetzesveränderungen. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Skandal. Denn dass Menschen, die gar keine Christen sind, nicht nach christlichen Maßstäben leben, ist normal, das sagt die Bibel uns auch. Aber dass Christen plötzlich wie Heiden leben und das auch normal empfinden, das ist viel, viel schwieriger und viel, viel problematischer. Dass heute in vielen Gemeinden, da gehe ich in eine Jugendgruppe und dann fragen mich die Jugendlichen, ja, wieso ist es eigentlich verboten, dass man vor der Ehe miteinander schläft? Das heißt, es steht doch gar nicht in der Bibel. Dann kann ich davon ausgehen, aha, in dieser Gemeinde ist das wohl die offizielle Meinung. Oder man hat nie darüber gesprochen. Dabei gibt es ziemlich eindeutige Aussagen in der Bibel, die verbieten, dass man vor der Eheschließung zusammenschläft. Oder jemand anders begegnet mir und sagt in der Gemeinde, ja, sobald wir zusammen schlafen, sind wir doch verheiratet. Und ich denke, was ist denn das für eine komische Vorstellung? Steht eben auch gar nicht in der Bibel. Aber da kommen dann ethische Vorstellungen, die aus der Welt kommen, aus unserer ungläubigen Umgebung kommen, kommen plötzlich in die Gemeinde hinein. Da weiß ich in einigen konservativen Gemeinden, die sich sehr stark nach Ethik richten, nach außen, da war ich vor 10 Jahren und dann war Scheidung vollkommen undenkbar. Und dann komme ich in die Gemeinde wieder und dann scheiden sich da Pärchen, nachdem sie 2, 3 Jahre verheiratet sind. Ganz konkrete Fälle, da bin ich in einer Gemeinde und nach dem Gottesdienst kommt ein junges Paar auf mich zu und die laden mich dann zum Essen ein und als wir dann zu Hause sitzen, dann sagen sie, naja, eigentlich haben wir beschlossen, uns jetzt zu trennen, aber wir haben sie jetzt nochmal eingeladen, so als letzte Möglichkeit und das nach 3 Jahren Ehe. Und als sie mir das erzählt haben, da habe ich dann gesagt, ja, das, was ihr da erlebt, das ist die ganz normale Ehe, das ist keine große Katastrophe. Nur, ihr habt jetzt nicht richtig darauf reagiert. Ihr habt halt die Krisenmomente nicht darauf geachtet und sie ausgeräumt, sondern sie dahinlaufen lassen und ihr habt eine falsche Vorstellung von Ehe gehabt, als sei das ständig ein romantisches Bauchgefühl und das ist jetzt nicht mehr da, da müssen wir uns trennen. Und wie gesagt, ich rede von Leuten, die beide in einer konservativen, strengen Gemeinde aufgewachsen sind und die heute getrennt sind. Sie waren dann nicht bereit, sich darauf einzulassen, da noch etwas zu lösen. Und da ist das größere Problem, da ist der eigentliche Skandal. Denn die Herausforderung, die wir als Christen haben, ist, wir sollen ja vorbildlich sein für die Welt um uns herum. Und wenn wir das nicht tun, ja in den USA, da werden Sie erleben, dass bei ganz vielen konservativen Gemeinden, konservativen betone ich jetzt mal, die sich an der Bibel orientieren wollen, über die Frage von Scheidung und Wiederheirat gar nicht mehr gesprochen wird. Weil selbst in den konservativen Gemeinden bis die Hälfte der Gemeindeglieder alle geschieden und wieder verheiratet sind. Unter den Pastoren der konservativen Gemeinden ist die Scheidungsrate sogar größer als die in der Gesamtbevölkerung. Und dann ist die Frage, es gibt eine Untersuchung von Christianity Today, die größte christliche Zeitschrift in den USA, die das genau zahlenmäßig belegt. Und jetzt geht es ja nicht um den Einzelfall, dass wir sagen, oh, da ist ja ganz schlimm und da ist ganz schlimm, sondern dass wir sehen, das generelle Bild geht da verloren. Wo sind Christen dann noch ein Vorbild? Wo können Christen denn ernsthaft auftreten und sagen, du als Staat, was du da machst, ist falsch, wenn wir merken, dass in unseren eigenen Kreisen genau dasselbe stattfindet? Und wie gesagt, das geht nicht nur bei der Frage von Ehescheidung und Wiederheirat, das geht bei ganz vielen anderen Punkten ganz genauso. Also nehmen wir beispielsweise, ja, wenn ich jetzt diese Frage der Homosexualität nehme, jetzt sind homosexuelle Ehen auch möglich, aber daran müssen wir denken, die evangelische Kirche hat schon 10 Jahre vorher Trauungen in der Kirche zugelassen, wo der Staat sie noch nicht zugelassen hat. Das heißt, da war der Staat noch konservativer als die evangelische Kirche. Und zwischenzeitlich ist es so, selbst viele Freikirchen, die ehemals gesagt haben, das machen wir doch gar nicht mit. Da wissen wir vielleicht auch bei solchen Gemeinden, die gesagt haben, ja also Ältestenamt für Frauen, das ist ja ganz, ganz schlimm, als die evangelische Kirche mit dem Pfarrerin anfing. Heute können sie ja eher die evangelikalen Gemeinden zählen, die keine Ältesten oder Pfarrerinnen als Frauen haben. Da hat man sich einfach dran gewöhnt, man hat die Sache übernommen. Oder bei der Homosexualität. Da war doch noch in diesem Jahr eine große Baptistengemeinde in Berlin, die dann in einem draußen gesagt hat, bei uns sind alle willkommen. Und dann wurden noch so ein paar Zeichen von Homosexuellen gezeigt. Oder wie das selbst bei großen Ausbildungsstätten in Deutschland sind, evangelikalen Ausbildungsstätten, die heute lehren, die Homosexualität, die in der Bibel verboten ist, ist nicht die Homosexualität, die wir heute haben. Die heutige Homosexualität ist eine Homosexualität in Liebe und Freiheit. Und deshalb sei sie erlaubt. Also das heißt, wir haben heute nicht nur, dass man das akzeptiert, sondern wir haben evangelikale Gläubige, die rechtfertigen sogar noch solch einen moralischen Verfall in der eigenen Gemeinde und wollen den eigenen Gemeindegliedern ein gutes Gewissen dabei geben. Alles in Ordnung, alles gar nicht so schlimm. Die biblischen Aussagen gelten für uns nicht mehr. Das war nur damals. Das war die Meinung des Paulus. Oder das war die Kultur in dem alten Orient. Oder das war die Kultur in der zweiten Antike oder so etwas. Gilt nicht mehr. Brauchen wir uns nicht mehr danach richten. Und genauso geht es bei vielen anderen Sachen ebenfalls. Dann wird gesagt, wenn es um die Rolle von Mann und Frau geht, gilt auch nicht mehr. Müssen wir uns auch nicht mehr so nachrichten. Oder eben bei den Euthanasiegesetzen, gilt auch nicht mehr. Müssen wir uns auch nicht danach richten. Und bei ganz vielen ethischen Aussagen ist es so, dass sich Christen daran gewöhnen, dass die Regeln der Bibel für ihr Alltagsleben da keine große Relevanz mehr haben. Und da ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Denn damit verlieren wir als Christen auch unsere Glaubwürdigkeit in einer Welt, die ja gerade nicht nur darauf schaut, welche Dogmen wir vertreten, dass wir sagen, ja, Jesus ist Gott und so weiter, sondern die auch darauf schauen, wie wir leben. Und jeder große geistliche Aufbruch in der Kirchengeschichte, der ist immer damit verbunden worden, dass es auch eine ethische Korrektur gab. Da hat man nicht gewartet, bis der Staat was macht. Der Staat kam erst viel später. Sondern dass man eine ethische Korrektur gemacht hatte, weg von dem, was in der Gesellschaft, in der man lebte, üblich war, hin zu den Maßstäben, die es in der Bibel gegeben hat. Das war so bei den ersten Christen der ersten drei Jahrhunderte. Da war Abtreibung normal, da war Ehescheidung normal, da war Betrug normal. Und die Christen waren dadurch ausgezeichnet, dass sie ihre alten Eltern nicht auf die Straße geworfen haben, wie das damals viele getan haben, wenn sie ihnen zu mühsam waren. Die waren dadurch, dass sie nicht die Kinder getötet haben, die sie nicht wollten. Die haben sich um alte, schwache, kranke und so weiter, Behinderte gekümmert. Und das fiel in der Umgebung auf. Die Leute merkten, die leben ja ganz anders, als wir leben. Und das hat viele zum Nachdenken gebracht. Was rein dogmatische Diskussionen angeht, das kommt erst dann viel später. Aber wie das Leben ist, wenn Menschen sehen, Christen können Ehe führen und die Ehe geht eben nicht genauso schief, wie wenn man Gott nicht kennt. Das ist das, was manche Leute imponiert, die sich ja häufig auch danach sehnen. Keiner hat ja Spaß daran, wenn Beziehungen kaputt gehen. Aber viele Leute wissen gar nicht, wie sollen sie denn jetzt gelingende Beziehungen leben. Und wenn sie merken, die Christen reden zwar viel von Gott, aber die leben im Grunde genommen genauso wie wir, außer dass sie am Sonntag in Gottesdienst gehen, dann wirkt das wenig überzeugend. Im Mittelalter war das genauso. Im Mittelalter ist hier in diesen Breitengraden, also hier sind ja die ersten Christen oder die ersten größeren Gruppen von Christen, sind hier in der Region so um das Jahr 800 herum entstanden. Und da war es so, nach germanischem Gesetz, da lebten die Germanen vollkommen anders als die Christen. Zum Beispiel wurden dort Sklaven gehalten und Sklaven wurden unterdrückt und Leibeigene wurden geschlagen und so weiter. Jeder Mann meinte, das Recht in der eigenen Hand zu haben mit der Waffe. Als man Christ geworden ist, wurde das abgeschafft. Da wurde dann gesagt, der Staat muss darüber bestimmen und der Leibeigene ist für Gott genauso viel wert wie der Arme. Das dauerte dann eine ganze Zeit, ehe sich das durchsetzte. Aber hier gab es Veränderungen in der Ethik, weil Christen anders gelebt haben. Weil sie mit Nächstenliebe mit dem anderen umgegangen sind. Weil sie ihre Frau geachtet haben und nicht so häufig geschlagen haben, wie das bei den Germanen der Fall war. Einen nächsten Aufbruch gab es in der Reformationszeit, an die wir uns ja gerade in diesem Jahr erinnern, vor 500 Jahren. Denken wir an Calvin in Genf oder auch an Luther in Wittenberg. Damals war ja gerade ein moralischer Verfall innerhalb der katholischen Kirche. Da war Bestechung und Mord und Totschlag und sexuelle Ausschweifungen an der Tagesordnung. Und das nicht nur unter der breiten Bevölkerung, sondern gerade unter den Bischöfen, Erzbischöfen bis hin zum Papst. Und dagegen hat die evangelische Kirche gesteuert und hat gesagt, jetzt müssen die Pfarrer Vorbilder in der Ethik sein. Die dürfen eben nicht so ausschweifend leben, wie das damals üblich gewesen war bei den Kirchenfürsten. Und dann haben wir den Pietismus. Der Pietismus, die Erweckungsbewegung in der evangelischen Kirche, die hat ja gerade sich dadurch ausgezeichnet, dass man moralisch vorbildlich handelte, dass man alle möglichen sozialen Werke einrichtete, die sich um die Menschen kümmerte, aber dass man auch ein Leben führte, was anders war, was besser war als in der Bevölkerung ringsherum. Dasselbe gilt für die Erweckungsbewegung, deren Spuren wir ja bis heute auch noch hier in der Region haben. Und wer sich mehr dafür interessiert, den lade ich ja ein für meine Abendbibelschule. Wenn Sie das schon gelesen haben, gibt es ja Erweckungsbewegung in Lippe und anderswo. Wird im nächsten Frühjahr dann der Fall sein. Aber da denken wir an den Volkeningen zum Beispiel. Oder da denken wir an die bethlischen Anstalten, Erweckungsbewegung. Oder da denken wir an eben EZA oder andere Einrichtungen. An jedem Ort, hier auch in Lippe, gab es, sobald die Erweckungsbewegung da gewesen ist, Abstinenzvereine. Auch eine Frage der Ethik. Weil man sagte, man muss ordentlich mit dem Alkohol umgehen. Und die meisten Leute, die nicht gläubig sind, tun das eben nicht. Auch eine ethische Frage. sondern die meisten Leute damals versoffen das, was sie bekommen haben. Und dann haben sie zu Hause Gewalt ausgeübt, weil das häufig mit Alkohol zusammenhing. Die Familie musste hungern, weil man kein Geld mehr hatte. Man ist den Arbeitsplatz losgeworden. Und da plötzlich, die Leute sind gläubig geworden und das ganze Leben veränderte sich. Plötzlich war es in der Familie friedlich. Plötzlich hat der Mann seinen Job behalten. Plötzlich konnte man sogar Geld zurücklegen. Das hat alles auch mit ethischer Veränderung zu tun, nicht nur mit Bekehrung. Die Bekehrung war der Ausgangspunkt, dass man jetzt die Gebote Gottes ernst nahm und sich auch im eigenen Leben danach richtete. Also jetzt nicht nur groß davon redete, aber das hilft ja auch wenig, sondern dass man danach lebte und das zog wieder andere Menschen an, die gemerkt haben, dass da etwas anders ist. Eben nicht nur im Glaubensbekenntnis, sondern auch im Leben. Und das ist ja etwas, wo wir in der Bibel auch zu aufgefordert werden. Und da möchte ich hier mal einen Absatz lesen aus dem Galaterbrief, wo uns vor Augen geführt wird, dass einerseits die Welt, in der wir leben, gar nicht erwarten dürfen, dass die viel anders ist, als sie ist. Und deshalb sollten wir auch nicht so erschreckt sein, wenn das noch in der Zukunft weiter passieren wird, wenn neue Gesetze kommen, die noch mehr ethisch zulassen, was uns als Christen nicht so gefällt. Aber die Herausforderung, dass wir dabei eben nicht mitmachen, dass wir uns davon nicht einfach mitprägen lassen, vielleicht noch mit einem guten Gewissen, weil wir dann irgendwelche ethischen Erklärungen haben, die uns das nahe bringen können. Da lese ich hier mal vor, da steht dann ab Vers 19, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorausgesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also hier beschreibt der Paulus an die Galater die ganz normale Gesellschaft, die ohne Gott lebt. Das sind ja keine besonders schlimmen Menschen. Das ist der normale Mensch, der ohne Gott lebt, der wird hier beschrieben. Ist genau ganz ähnliche Formulierungen finden wir in Römer 1, wo dann genauso auch wieder die Welt beschrieben wird, die Gott abgelehnt hat. Und dann steht, und Gott hat sie da hingegeben. Dann kommt das und das und das und das. Im Epheserbrief lesen wir auch ganz ähnliche Formulierungen. Es ist nicht nur diese Stelle. Und da wird uns deutlich gemacht, wir sollten realistisch auf unsere Welt schauen. Die Welt, die uns umgibt und die Gott nicht kennt, die lebt so. Und wenn wir das durchgehen, dann merken wir, ja genau das ist da. Das, was hier drin steht, das könnten gleich die Beilagen zu irgendeiner Filmserie sein, die man jeden Abend sehen kann. Da kommt all das vor, was hier drin steht. Und zwar nicht negativ, sondern das wird uns als abwechslungsreich, als spannend, als nicht so spießig wird das uns verkauft. Das ist doch cool, so zu leben. Also wie gesagt, Ehebruch ist heute gar keine große Sache. Wie gesagt, ein Großteil heiratet ja gar nicht mehr. Dann hat man auch nicht das Problem, sich wieder scheiden lassen zu müssen, sondern man geht einfach auseinander. Oder viele, die heiraten, trennen sich dann wieder und so. Unzucht bedeutet ja die Ausübung von Sexualität außerhalb der von Gott gegebenen Ehe. Und das ist heute ganz, ganz weit verbreitet. Also seid ihr beispielsweise euch bewusst, dass in Europa gilt Deutschland als das sexuell freizügigste Land. Weil zum Beispiel Gesetze über Prostitution sind in Deutschland am lockersten. Es gibt einen regelrechten Tourismus. Es gibt Engländer, Franzosen, Spanier, die kommen nach Deutschland in Großbordelle. Man rechnet damit, dass es in Deutschland 1 Million Prostituierte gibt. Die meisten aus Osteuropa. Und das ist alles legal. Das ist nichts verboten. Da merken wir, hier steht, aha, Unzucht. Genau das. Das ist das, was den Menschen ohne Gott kennzeichnet. Oder eben als nächstes Unreinigkeit, das meint jetzt alle möglichen anderen Formen von ethischen Dingen, Zügellosigkeit. Zügellosigkeit bedeutet ja, du setzt dir nicht selbst Grenzen, sondern das, wozu du Lust hast, das tust du auch. Die Tendenz, die wir in Deutschland sehr stark haben, wo Menschen sich Süchten gegenüber öffnen, weil sie keine Grenzen mehr haben, nicht von vornherein sagen, das ist schlecht, sondern ich habe jetzt aber Lust dazu und mache das. Und das ist dann die Zügellosigkeit. Oder Götzendienst, das haben wir heute ja auch. Die Leute stellen sich zwar, nur gut, manchmal stellen sich auch ein Buddha in den Garten, aber die wenigsten knien davor nieder, aber viele Leute, die haben alle möglichen anderen Götter, die sie verehren. Am stärksten wahrscheinlich der Materialismus. Das heißt, das ist eigentlich, was man sich leisten kann. Oder der eigene Körper, den man dann stehlt, nicht, im Bodybuilding und besonders schön macht und gestaltet und so weiter. Auch so etwas. Das ist alles aus der biblischen Sicht Abgötterei. Oder dann steht da Zauberei. Ganz weit verbreitet mit allen möglichen Formen alternativer Heilmethoden, Esoterik und so weiter, wo Leute Zauberei betreiben wollen und das cool finden. Oder dann eben Feindschaft, also Streit untereinander, Eifersucht, Zorn. Das ist ja dann mehr das, was wir so im ganz normalen, alltäglichen Umgang miteinander mitbekommen. Neid, Trunkenheit, Gelage. Also das heißt auch, das Trinken von Alkohol, selbst in großen Mengen, wird heute als normal betrachtet. Mancher junger Mann meint sogar, es sei ein Ausweis seines Erwachsenseins, wenn er dann mit 17 Alkohol kaufen kann, mit 16 ja schon, mit 16 Alkohol kaufen kann und sich dann mal ordentlich die Kante gibt. Und viele finden das auch gar nicht schlimm, sondern sie finden das ihre Kinder sehr normal. Ich erinnere mich an da eine Gemeinde im Ruhrgebiet, die ich besucht hatte. Da war dann ein paar Wochen vorher, hat mich einer der Ältesten gefragt, was man denn da tun solle. Da waren die Jugendlichen, haben Abschied von einem anderen Jugendlichen gefeiert, also evangelikale, konservative Gemeinde. Und dann haben die da so am Samstagabend gefeiert, haben ordentlich Alkohol konsumiert. Der größte Teil war betrunken. Dann ging die Jugendgruppe draußen auf die Straße, hat da randaliert, sodass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Die Jugendlichen der Gemeinde sind dann ins Polizeirevier gekommen, hat die Eltern angerufen, weil viele Minderjährige dabei waren. Und dann mussten die Eltern aus der Gemeinde diese Jugendlichen aus der Polizei, von der Polizei abholen. Also erstmal könnte man ja sagen, schon problematisch. Nicht? Das Problematische kam noch, als mich dieser Älteste später dann diese Jugendlichen da zur Rechenschaft ziehen wollte, haben sich alle Eltern der Gemeinde gewehrt und haben gesagt, das ist doch ganz normal. Man dürfe doch jetzt das denen nicht verbieten, das machen doch alle. Und so gab es dann keine Zurechtweisung dieser Jugendlichen in der Gemeinde, weil man das als normal angesehen hat, also hier Trunkenheit. Ich möchte jetzt nicht auf alle Verse dort eingehen, die da noch stehen, aber ich hoffe, dadurch ist klar geworden, wir leben in einer Zeit der Veränderung von ethischen Werten. Bestimmte Dinge werden sehr stark tabuisiert, die früher normal waren. Andere Dinge, die früher aus dem christlichen Rahmen aufgenommen worden sind, werden heute erlaubt oder sogar als positiv beworben. Dass das in einer Welt geschieht, die Gott nicht kennt, das ist normal. Das sollte uns nicht entsetzen, sondern wir sollten eher darauf eingestellt sein, das nimmt noch zu. Aber die eigentliche Herausforderung besteht daran, dass wir als Christen da nicht mitmachen. Dass wir uns nicht nur aufregen, weil der Staat Gesetze erlässt, sondern wenn, dass wir uns aufregen, dass in unserer eigenen Gemeinde oder unserem eigenen Umfeld genau dasselbe stattfindet, nur mit 10 Jahre Verzögerung. Aber das hilft dann ja auch keinem. Also deshalb immer selbst sich an der Bibel orientieren und selbst so leben. Und das ist, wofür wir verantwortlich sind. Gott wird uns nicht zur Verantwortung ziehen, weil die Politiker falsch entschieden haben. Das ist deren Verantwortung. Für die sollen wir beten oder wählen oder sonst etwas. Oder einen Protestbrief mal schreiben oder mal bei der Demonstration gegen die Abtreibung teilnehmen oder so etwas. Aber in erster Linie sind wir dafür verantwortlich, dass wir in unserem eigenen Umfeld die Maßstäbe der Bibel zumindest versuchen, uns danach zu richten. Und zwar nicht, weil wir uns dadurch viele Punkte bei Gott einheimsen, sondern weil wir wissen, dass der Maßstab Gottes das Beste für unser Leben ist. Dass alles andere uns eben viel mehr Schaden zufügen wird, als das, was wir da haben. Dass uns das einen Schutzraum bietet, auch wenn der manchmal schwierig ist und auch wenn er manchmal umkämpft ist. Aber dass das eigentlich das Gute ist, was wir im Leben brauchen, danach, weil wir streben sollen. Und deshalb nicht so stark danach suchen, wie gehen wir mit gutem Gewissen nun noch mit in der Welt, in der wir sind, sondern wo können wir Salz und Licht sein, dass Menschen an Gemeinden sehen, dass anderes Leben auch möglich ist und sogar erstrebenswert ist und man dann nicht nur mit langem Gesicht herumlaufen muss. Also soweit jetzt erst einmal und dann können wir gerne jetzt dazu kommen, dass wir noch etwas miteinander sprechen. Also dass ich hier auf Fragen oder Ergänzungen eingehe oder vielleicht wo jemand einfach auch sagt, ja genauso sehe ich das auch, da ist das Problem, dann freue ich mich natürlich auch. Nicht? Und wenn Sie ganz anderer Meinung sind, können Sie das auch noch sagen. Und dann machen wir doch erstmal hier im großen Kreis. Wenn einer persönliche Fragen hat, die können wir nachher auch im kleinen Kreis noch erledigen. Da können wir dann miteinander sprechen oder beten, wo das nötig ist, auch das. Und ich hoffe, der Punkt ist auch klar, es soll eine Ermutigung sein. Ermutigung, biblische Maßstäbe ernst zu nehmen, danach zu leben, damit wir in unserer Umgebung eine glaubwürdige Alternative bilden zu einer Gesellschaft, die sich auch moralisch immer weiter von Gott entfernt. Gut, also ein paar Rückmeldungen. Wir haben auch ein Mikrofon irgendwo oder... Ja, sonst müssen Sie einfach laut reden. Und ich muss jetzt mal sehen, dass ich Sie auch gut erkennen kann. Ja, also, wer macht hier mal einen Anfang? Entweder mit einem Statement, einem Beitrag, einer Rückfrage, dann bitteschön. Ja, bitte.
Man sagt ja, dass nicht Mode so alle 50, 60 Jahre wiederholt. Würdest du das mit der Ethik genauso sehen, dass du das auch wiederholen, oder dass es sich eher
Also mit der Mode, das sind ja häufig solche Sachen, die auch jetzt ethisch nicht eindeutig festgelegt sind. Also meinetwegen kurze Röcke, lange Röcke oder so etwas oder kurze Socken, lange Socken. Nicht? Also habe ich jetzt gerade einen Artikel gelesen, da wurde dann diskutiert, ja, diese kleinen Söckchen, nicht? Also sind die jetzt vielleicht gefährlich, wenn es so kalt ist? Und dann meinten die Ärzte, nein, ist nicht gefährlich, man muss bloß ein paar Jahre warten, dann sind wieder die großen Wollsocken in Mode. Also solche Sachen, die verändern sich. Allerdings bei der Ethik, da bin ich mir nicht so sicher, weil in der Ethik merken wir immer auch in der Geschichte, die verändert sich nicht einfach total selbstverständlich, sondern die verändert sich, wenn auch die Grundlage, also das heißt die Paradigmen, die Weltanschauung sich ändert. Und im Moment sehen wir keine Anzeichen dafür, dass die Weltanschauung sich in Europa grundsätzlich verändert, sondern noch scheint es immer dahin zu gehen, mehr Freiheit, weniger Bevormundung durch Gott, Bibel oder sonst etwas, und dann deutet er alles darauf hin, dass das noch weiter zunimmt. Dass das irgendwann auch mal eine Veränderung zur Folge hat, würde ich für durchaus wahrscheinlich halten, weil mit der Zeit merken auch viele Menschen, die Gott gar nicht kennen, dass das sehr viel kaputt macht, dass das den Staat belastet, überlastet, dass sie damit gar nicht glücklich werden, obwohl man es ihnen versprochen hat. Dann heißt es aber noch lange nicht, dass die Leute zurück zu christlichen Werten kommen, weil dazu fehlt ihnen ja die ganze geistliche Kraft. Sondern dann wird es eher zu einer großen Unzufriedenheit kommen, die äußert sich dann in der Revolution oder vielleicht in einem Diktator, der dann verspricht, jetzt alles wieder Ordnung zu schaffen. Das führt nicht automatisch zu einer Rückwendung an Gott. Aber es kann natürlich eine Rückwendung an Gott geben, wie in der Erweckungsbewegung vor 150 Jahren. Aber das ist dann allein Gottes Sache. In die Zukunft schauen kann ich nicht. Aber rein von der Beobachtung der Vergangenheit, das wird nicht ewig so bleiben, wie es jetzt ist. Aber im Moment zeigt sich noch keine grundsätzliche Veränderung in der Auffassung der Gesellschaft. Also müssen wir damit rechnen, in den nächsten 10, 20 Jahren wird diese Liberalisierung von biblischen, christlichen Werten weitergehen. Und zwar an ganz verschiedenen Stellen. Wir wissen doch nicht wo. Bei der Stellung zu Kindern, bei der Stellung zur Wirtschaft, zur Ehrlichkeit und so weiter, Erziehung, Ehe und so, vielleicht auch in ganz anderen Bereichen. Das wissen wir noch nicht. Aber irgendwann kommen auch Gesellschaften in eine Krise und dann ist man offen für was Neues. Wenn die Leute aber nicht bereit sind, sich Gott gegenüber zu öffnen, dann werden sie nicht zur Bibel kommen, dann werden sie vielleicht manche ethische Werte wieder enger fassen, wie im Nationalsozialismus. Im Nationalsozialismus war ja mal plötzlich wieder in sexuellen Werten strenger als in der Weimarer Republik. Aber das war man nicht aus geistlichen Motiven, das war man aus ideologischen Motiven. Und die sind dann genauso schnell vorbei, wie dann die Ideologie vorbei ist. Also das heißt, Ethik hängt immer davon ab, welche sind die generellen Überzeugungen, Werte, was ist die Weltanschauung, die dominiert in einer Gesellschaft und momentan dominiert in Deutschland der Individualismus und der Materialismus. Das sind so die großen Strömungen, von denen fast alle Menschen angesprochen sind, egal wo sie sich sonst zugehörig fühlen. Rechts, links, Mitte, sonst irgendwas. Ja. Gut, noch andere Rückmeldungen. Bitte.
Und ich sehe da eine Linie, die sehr erschreckend ist, die nicht total pessimistisch sein, aber das ist schon eine Sache, die aus meiner Sicht, die auch die Eltern, das ist 60, die, sagen wir mal, eine Situation widerspiegelt, die ich nicht kenne.
Ja. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Hier war ja das Prinzip genannt worden, der Mensch erntet, was er gesät hat. Und das ist ja häufig im eigenen Leben so und das ist dann eben auch so in der ganzen Gesellschaft. Und ich glaube, da sind wir gerade drin, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Noch ernten wir vieles, was aus christlichen Werten geboren ist, weil frühere Generationen, auch wenn sie nicht gläubig waren, zumindest christliche Werte in Erziehung und Gesetzen verteidigt haben. Weil die waren mehr so, gehörten zum guten Ton dazu. Ich glaube schon, wir werden in den nächsten Jahrzehnten das noch ganz deutlich erleben und das wird uns noch ganz einschneidende, schwerwiegende Folgen bereiten, dieses wir ernten, was wir sehen, wo wir auf uns als Christen einstellen sollten und dann merken, das Einzige, was hilft, ist kein politisches Umsteuern. Das Einzige, was hilft, ist, dass Menschen wieder zu Jesus Christus finden. Wenn sie das tun, dann wird genau wie bei der Erweckungsbewegung, dann wollen sie plötzlich ethische Werte. Da muss der Staat sie nicht zwingen dazu, die biblischen Werte zu machen. Dann wollen sie das, weil sie Jesus kennengelernt haben. Wenn sie es nicht wollen, dann wird der Staat vielleicht Daumenschrauben anlegen wollen. Aber die Leute, die man dann 50 Jahre zur größeren Freiheit erzogen hat, die wollen die Daumenschrauben aber nicht haben. Das heißt, man kann sehr schnell biblische Werte über Bord werfen, die neu wieder zu installieren. Das ist eine Sache von Generationen. Das dauert viel, viel länger. Also beispielsweise diese ganze Sache der Sexualethik, das aufzulösen, das geht innerhalb von ein paar Jahrzehnten. Das aufzubauen, ist eine Frage von vielen Generationen. Und das geht nur, wenn die Leute wirklich innerlich das wollen. Und deshalb, ich glaube, wir werden das ernten. Ganz praktisches Beispiel. Heute wissen schon alle Politiker, auch wenn sie wenig darüber sprechen, dass wir ein riesiges Problem haben, spätestens ab dem Jahr 2030, weil nämlich dann viel zu wenig Fachkräfte da sind, die Menschen sehr, also überwiegend älter werden. Keiner weiß, wie man die Renten bezahlen soll. Keiner weiß, woher die Pflegekräfte kommen sollen. Weshalb es im Bundesgesundheitsministerium Überlegungen gibt über Pflegeroboter. Nicht? Also, dass man dann Leute hat, Roboter, die machen dann die Arbeit für die Menschen. Also das heißt, selbst wenn wir noch weiter so viel Geld hätten wie jetzt, was gar nicht selbstverständlich ist, dann wird es noch viel mehr entmenschlicht werden. Und da müssen wir sagen, das ist hier ganz direkt eine Folge von Millionen von Kindern, die rechtmäßig getötet worden sind, seitdem es die Abtreibung gibt. Das sind ja Millionen von Kindern. Und da müssen wir sehen, und die hätten ja wieder Kinder. Das würde ja noch prozentual noch weiter zunehmen. Und da werden wir diese Auswirkungen haben. Und wenn man versucht, das dadurch zu aufzufüllen, dass man nun irgendwoher Leute aus dem Ausland holt, wird das zusätzliche gesellschaftliche Spannungen bringen. Auch das, wir werden die Folgen der Auflösung spüren. Oder sprechen Sie mit Leuten, die heute als Erzieherin im Kindergarten der Schule arbeiten. Oder vom Psychologen, die sagen, es gibt immer mehr verhaltensauffällige Kinder. Das merken wir vielleicht nicht, weil unsere Gemeinde das noch nicht so stark präsent ist oder in der christlichen Schule nicht so stark präsent ist. Aber allgemein im Bildungssystem gibt es ganz starke Einschränkungen. Oder jetzt gerade neulich einen Artikel darüber gelesen, über die Entwicklung des Intelligenzquotienten in Deutschland. Seit Mitte der 90er Jahre sinkt der Intelligenzquotient kontinuierlich. Und man gibt jetzt verschiedene Überlegungen. Manche sagen, es sei wegen Umweltfaktoren. Die anderen sagen, das hat mit den neuen Medien zu tun, dass viele Leute nicht mehr in der Lage sind, sich längere Zeit zu konzentrieren und das auch nicht mehr zu lernen, weil das Langzeitgedächtnis nicht mehr angesprochen wird, weil man nur jede Minute irgendeine andere neue Meldung hat. Man weiß nicht genau, woran es liegt, aber in allen westlichen Industrieländern sinkt der Intelligenzquotient. Das ja auch eine dramatische Sache ist, falls das so weitergehen sollte. Das bedeutet, darauf baut ja gerade unser Wohlstand auf, dass wir Innovationen haben, dass wir leistungsfähig sind und so weiter. Und da weiß man nicht genau, woran es liegt. Auch solche Sachen. In jedem Fall eine Entwicklung einer Gesellschaft, die sich von Gott löst, durch welche Bedingungen auch immer, und die dann jetzt schon Auswirkungen haben und in der Zukunft noch mehr Auswirkungen haben werden. Und von daher, ich glaube, wir können schon sagen, der Mensch erntet, was er sät. Und als Christen sollte uns das nicht erschrecken, sondern wir sagen, das ist so, aber wir sollten dann mutig an Jesus festhalten und mit ihm leben, weil wir wissen, auch egal was passiert, brauchen wir nicht den Kopf in den Sand zu stecken, Jesus ist bei uns und er wird uns bewahren und beschützen, auch wenn um uns herum Schwierigkeiten auftreten werden. Und wir sollten umso mehr sehen, da ist auch unsere Chance, eine Alternative zu leben und zu bringen, wo Menschen merken, man muss nicht so leben, wie das die Gesellschaft tut, sondern man kann es auch ganz anders. Und das ist auch nicht schlimm, sondern viel attraktiver noch. Also ich glaube, dass es auch wieder eine Chance für uns ist, wenn wir sehen, die Menschen, die sich von Gott abwenden, und da kommen die Probleme, und die kommen, dass wir dann sehen, hier gibt es eine christliche Alternative. Nur die müssen wir natürlich leben. Denn sonst sehen Leute ja nicht, wo der Unterschied ist. Ja, also auch danke dafür. Noch eine Rückmeldung, ein Beitrag, eine Erfahrung, eine Frage oder so etwas, dann bitteschön. Jetzt würde ich das mal nicht auf unser Volk prinzipiell einschränken, was in Römer 1 steht. Alle Menschen, die sich von Gott lösen, sind dann von ihm dahingegeben und nehmen einen gewissen Verfall, moralisch oder auch wirtschaftlich oder sonst etwas. Und da würde ich sagen, ja, das zeichnet sich bei uns ab, aber das gilt nicht speziell für Deutschland. Das ist dasselbe in Frankreich oder in England oder selbst in den USA. Das gilt halt für jedes Volk, was sich von Gott löst, hat dann auch über kurz oder lang, das passiert nicht gleich in den nächsten 10 Jahren, manchmal passiert es auch 20 Jahre oder 30 oder 50 Jahre später. Gott hat ja auch viel Geduld mit einem Volk und gibt immer wieder eine Chance, dass zur Umkehr. Aber ja, selbstverständlich, das wird eine Auswirkung haben und das wird auch in Deutschland eine Auswirkung haben und zum Teil hat es das wahrscheinlich schon. Und manchmal ist ein direkter Eingriff Gottes nötig, manchmal macht Gott das gar nicht direkt, sondern er überlässt dann einfach das Volk sich selbst und das richtet sich selbst zugrunde. Und da würde ich sagen, wir können so Ansätze davon ganz bestimmt schon gegenwärtig beobachten. Aber auch wieder da, wir müssen immer sehen, ja, Gott richtet. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, und Gott hat doch eine große Geduld. Weil Gott, lesen wir schon im Alten Testament, hat keine Lust am Tod des Ungerechten, sondern er will seine Umkehr. Und deshalb müssen wir auch sehen, ja, auch heute segnet Gott uns noch als in Deutschland. Materiell, politisch, mit Sicherheit und Frieden und Freiheit und was weiß ich alles. Dieser Segen ist noch da, weil Gott eine Chance zur Umkehr bieten will. Nur, es kann durchaus sein, dass irgendwann die Geduld Gottes zu Ende ist und dass er dann seine Hand abzieht und dann eben die Situation laufen lässt. Und dann werden wir die Folgen davon noch stärker spüren oder sogar Gericht Gottes spüren, wie das andere Völker ja auch erlebt haben, die sich von Gott abgekehrt haben. Das hat das Volk Israel, sehen wir immer wieder im Alten Testament, nicht? Dann von Gott weg und dann kam da Gericht und Gefangenschaft und was weiß ich. Und obwohl es das Volk Gottes war, da hat Gott dann auch reagiert, sehen wir ganz häufig im Alten Testament. Aber das kam meistens nicht von einem Jahr aufs andere, sondern das kam dann auch nach einer gewissen Verzögerung, weil Gott Geduld hat und erstmal noch auf Umkehr gesetzt hat. Ja, noch andere Rückmeldungen, Fragen, Ergänzungen? Da hinten, bitteschön.
In Amerika
Man arbeitet daran, so Vorläufer waren die Bibel in der gerechten Sprache und auch die neue Luther-Übersetzung. Die neue Luther-Übersetzung ist in vieler Hinsicht wirklich gut. Aber hier probiert man auch geschlechtergerecht und geschlechtergerecht bedeutet einmal gerecht zu den Frauen, aber auch gerecht zu Homosexuellen, Intersexuellen und so weiter, die Bibel zu übersetzen. Also das heißt, man arbeitet daran und so erste Vorstufen sind schon erschienen, in denen es das drin gibt, aber genau so etwas wie in den USA gibt es da noch nicht. Und hier müssen wir sehen, solche Bibelübersetzungen auch in den USA sind eben nicht nur bei irgendwie den Bösen, sondern sind häufig auch in evangelikalen Kreisen aufgenommen und gebraucht. Oder vor kurzem war in den USA ein Kongress, evangelikaler Kongress, und der wurde dann eingeleitet, indem man zu Allah und seinem Propheten Jesus gebetet hat. Evangelikaler Kongress. Nicht? Und da merken wir es auch, so ein Verfall von, hier nicht ethisch, aber ein Verfall theologisch. Und wie gesagt, evangelikal. Ich rede jetzt nicht von irgendeiner Kirche, wo wir das dann erwarten, sondern evangelikale Kreise, wo das der Fall ist. Und in die Richtung gehört dann auch, man schreibt die Bibel um. Man begnügt sich nicht nur damit, sie umzuinterpretieren und zu sagen, naja, das gilt heute halt nicht mehr. Heute sind wir in einer anderen Zeit. Die waren damals halt nicht so weit. Die hatten nicht diese medizinische Kenntnis und die pädagogische Kenntnis und die psychologische Kenntnis, wie wir das heute haben. Sondern manchmal geht man sogar dazu über, indem man dann den Bibeltext selbst umschreibt. Und in Deutschland sind das insbesondere teilweise an einigen Stellen mit der neuen Luther-Übersetzung und sehr stark dann mit der Bibel in gerechter Sprache, die ja von der evangelischen Kirche gefördert worden ist. Und da müssen wir dann besonders aufpassen, weil dann hat der Christ nicht mal mehr die Möglichkeit, aus der Bibel Orientierung zu bekommen. Weil da nicht nur der Pfarrer oder Prediger sagt, das stimme so nicht, das muss man anders verstehen, sondern dann liest der Gläubige in der Bibel selbst und dann steht da was anderes drin, als Gott eigentlich gesagt hat. Also da sollte man darauf achten, aber das gilt bisher noch für, ist die Ausnahme. Die meisten Bibelübersetzungen, die wir in Deutschland haben, die sind alle sehr gut, die kann man alle gut gebrauchen, findet man total Orientierung, die Gott geben will, das ist die Ausnahme. Aber in der Zukunft könnte es sein, dass man das auch noch stärker da hineininterpretiert. Ja, noch eine Rückmeldung, noch eine Frage, noch eine Ergänzung. Bitte schön. Das ist jetzt allerdings natürlich immer ein bisschen spekulativ, weil ich ja kein Prophet bin und jetzt nicht genau sagen kann, was da kommt. Aber eine Sache, wo ich damit rechnen würde als Christen, dass unsere Freiheit, deutlich zu biblischen Aussagen zu stehen, dass die eingeschränkt wird, weil sie als Bedrohung der säkularen Gesellschaft begriffen wird. Also man redet ja von der freien Gesellschaft. Und wenn Christen auftreten und sagen, hier gibt es aber feste Normen, das ist das, was heute vollkommen tabuisiert wird. Also du kannst viele, viele Überzeugungen haben, aber wenn du sagst, es gibt feste Normen für alle, das ist absolut out, das ist absolut gegen den Trend. Und da müssten wir damit rechnen, dass es da auch stärkere Einschränkungen gibt. Schon heute ist es in Deutschland so, wenn jemand kommt, der homosexuell ist, und du bietest ihm an, dass du mit ihm eine Therapie machst, dass er seine Homosexualität verliert, dann machst du dich damit straffällig. Das ist dann nicht erlaubt. Und so kann es sein, dass in der Zukunft auch noch andere Sachen tabuisiert werden. Dass also christliche Meinungen zwar theoretisch erlaubt sind, du sie aber nicht mehr praktisch ausüben darfst. Und das kann auch christliche Werke in Probleme geben. Also nehmen wir mal an, du hast dann eine Gemeinde. Und bei der Gemeinde, da bewirbt sich jetzt jemand, der homosexuell ist. Und dass man dann sagt, wegen Antidiskriminierung und was weiß ich, wenn du den ablehnst, ja, hast du ihn jetzt abgelehnt, weil er homosexuell ist, ja, dann musst du Strafe zahlen oder so etwas. Also dass eben in Frage, weil Christen nicht dem Mainstream folgen, dass sie dann den Widerstand der Gesellschaft erleben werden. Ich glaube, auf solche Sachen können wir uns dabei einstellen. Darüber hinaus werden wir uns wahrscheinlich auch darauf einstellen können, dass eben die Medien einen immer größeren Einfluss im Leben der Menschen haben, dass technische Entwicklungen immer größeren Einfluss im Leben der Menschen haben, auch bei uns als Christen, dass der Materialismus immer stärker auch in die Gemeinden hineinwirkt und das Kaufen, Besitzen, Konsumieren einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Und dann ist es egal, ob es die Öko-Nahrung ist oder ob es auf dem Supermarkt gekauft ist. Es gibt ja manche Leute, die sind dann sagen, ja, wir müssen gegen den Konsum kämpfen, aber die konsumieren einfach bloß andere Sachen. Das heißt, die konsumieren halt nicht das, was man bisher gemacht hat, sondern nur noch jetzt dann die ökologisch gerechtfertigten Sachen oder die Tesla-Autos oder sonst irgendwie etwas. Also meistens nur ein Umschwenken der Art und Weise des Konsums. Aber wir werden uns, ich glaube ich, stärkere Einfluss des Materialismus, des Individualismus, der Einschränkung des Vertretens christlicher Werte und so weiter, wäre meine Vermutung. Hier vorne war gerade jemand anders noch, der sich gerade gemeldet hatte. Bitte.
Mhm. Es gibt ja auch schon
Kinder, die Gender sind. Genau. Die sexuelle Identität nach der Überzeugung der meisten Mediziner, Pädagogen, Psychologen und so weiter bildet sich in der Kindheitszeit. Und zwar in erster Linie bildet sie sich an der Orientierung des Vorbildes und der Umgebung, wie das gelebt wird. Und das heißt, wenn kleine Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, in denen es keine feste Zuordnung von Mann und Frau gibt, wenn sogar viele Eltern in Elternratgebern dazu sensibilisiert werden, ihre Kinder bloß nicht zu sehr in eine Männer- oder Frauenrolle zu drängen, sondern offen zu sein für alles, was das Kind hat, dann wird es gerade Kinder geben, die da sehr sensibel sind, die solche Sachen aufnehmen und dann schon sehr, sehr früh. Weil Kinder beobachten Mann und Frau sein schon mit 2, 3 Jahren. Das heißt, da beobachten sie schon, aha, der Papa verhält sich so, die Mama verhält sich so und das ordnen sie nach Muster zu. Und dann sagen sie immer, ja, ich bin jetzt auch ein Junge oder ich bin ein Mädchen und dann eifern sie dem nach. Das tun alle Kinder. Wenn ihnen aber da ein Vorbild fehlt und wenn die Kinder, die heute ja schon in frühestem Alter Medien konsumieren, wenn sie auch dort sind in den Medien, da gibt es diese Zuordnung nicht, dann führt es zu einer tiefen Verunsicherung. Und wenn dann noch familiäre Probleme dazukommen, weil dann sind Trennungen, Alleinerziehende, sonst irgendwie etwas, dann führt das noch zu einer noch tieferen Verunsicherung. Und dann kommt irgendwann bei vielen Kindern dieser Eindruck, vielleicht bin ich gar nicht ein Junge, vielleicht bin ich gar nicht ein Mädchen, vielleicht bin ich homosexuell, vielleicht bin ich lesbisch. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder in der Seelsorge erlebt, dass selbst in Gemeinden viele Kinder, Jugendliche, die relativ jung sind, plötzlich total verunsichert sind, wer sie eigentlich sind. Und heute tragen Medien und Lehrer nicht dazu bei, dass sich eine feste Identität bildet, sondern eher, dass die in Frage gestellt und zerstört wird. Also ein typisches Beispiel, was ich schon manchmal erzählt hatte, war eine junge Frau, die in Süddeutschland nach einem Vortrag auf mich zugekommen ist, 15 Jahre alt. Und die hatte mich dann gefragt im persönlichen Gespräch, Herr Kotsch, was meinen Sie denn jetzt, bin ich eigentlich eine Frau oder nicht? Ja, und warum? Weil sie hat im Unterricht, war sie gewesen, hat mit ihrer Lehrerin gesprochen, und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, ihr müsst euch alle Gedanken machen, das Äußere ist nicht das Entscheidende, sondern was innerlich ist und so weiter. Und dann hatte sie gesagt, ja, ich spiele gerne Fußball. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, das könnte sein, wahrscheinlich bist du eigentlich ein Junge. Und dann hatte sie gesagt, sie trägt gerne legere Klamotten und gar nicht so gerne Kleider. Da hat die Lehrerin gesagt, das ist wieder ein Zeichen, wahrscheinlich bist du ein Junge. Und jetzt war dieses Mädchen, als es zu mir gekommen war, war schon über mehrere Wochen zutiefst verunsichert und hatte wirklich die ernsthafte Frage, vielleicht steckt eigentlich in mir ein Junge. Und jetzt wollte sie von mir eine Antwort und meine Antwort war dabei, ja, das ist doch ganz offensichtlich. Du bist eine Frau und du bist eben eine Frau, die gerne Fußball spielt und legere Klamotten trägt. Wo ist das Problem? Da denke ich, sind ja vielfach diese Gender-Anhänger, die viel mehr so ein Klischee im Kopf haben. Also eine Frau darf jetzt nicht Fußball spielen. Was ist denn das für ein Quatsch? Da bin ich ja sogar moderner als diese Leute, ja, nicht? Wo ich dann sagen kann, also eine Frau darf auch Fußball spielen. Und ich bin ein Mann und spiele nicht gerne Fußball. Bin trotzdem ein Mann. Und ich komme auch keine Identitätskrise, weil ich nicht jedes Wochenende Fußball schaue. Hey. Aber da würde ich sagen, Gott hat Menschen unterschiedlich geschaffen und Mann sein und Frau sein macht sich nicht an solchen Klischees fest. Aber trotzdem ist Mann sein und Frau sein etwas, was ganz tief mit der eigenen Identität zu tun hat. Und die wird heute eher in Frage gestellt und relativiert. Und es gibt heute viele Jugendliche, die probieren auch einfach mal ein paar Jahre aus, ob sie vielleicht schwul sind. Weil sie das so häufig gehört haben, dann haben sie eine Freundin und das geht schief und haben die nächste Freundin, das geht auch schief und dann denken sie sich, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich eigentlich schwul bin. Und dann probieren sie es mal mit dem Mann und das klappt dann oder klappt dann nicht und dann wird nochmal anders probiert. Es gibt heute sehr, sehr viel Experimentieren und das über Jahre, manchmal über Jahrzehnte hinweg. Es gibt immer mehr Männer, leider auch Männer mal häufiger als Frauen, selbst in christlichen Gemeinden, die dann plötzlich in eine Midlife-Crisis, so zwischen Mitte 40 und Mitte 50, sehen, die Ehe läuft nicht so, wie sie sich das gedacht haben und dann denken sie, oh, das liegt bestimmt daran, dass ich eigentlich homosexuell bin. Verlassen ihre Familie, ziehen zu einem Mann und denken, jetzt haben sie das neue Glück gefunden. Dabei eigentlich ist es eher eine Lebenskrise, eine Identitätskrise, wo man ihnen beistehen sollte und ihnen helfen sollte, ihre Identität anzunehmen, statt ihnen jetzt vor Augen zu führen, da ist das Problem, du bist eigentlich was ganz anderes. Und heute Abend ist ja nicht Gender das Thema, sonst könnte ich noch viele Beispiele erzählen von Menschen, denen ich selbst begegnet bin, mit denen ich selbst gesprochen habe, die mir von ihren Problemen erzählt haben, wo man sehen muss, diese Gender-Gesellschaft ist nicht die glückliche und zufriedene, die man bei irgendwelchen Talkshows sieht. Da werden ja nur die Leute eingeladen, die das unterstützen, was man unterstützen will. Die Leute, die daran scheitern, die kaputt gehen, die schwere psychische Probleme haben, die werden da ja nicht eingeladen, weil das will man ja nicht da zeigen. Und insofern denke ich, hier ist ein großes Problem, was wir auch sehen, auch ethischer Verfall, ethische Umorientierung. Der Mensch ist nicht das, was er zu sein scheint in seiner sexuellen Identität, sondern ist möglicherweise was ganz anderes. Und da sind wir auch als Christen herausgefordert, an dem festzuhalten, was Gott geschaffen hat. Und natürlich gibt es dann auch Ausnahmen, wo man nicht genau sagen kann, wie man das zuordnet, solche Intersexuellen. Aber das ist dann eben die Ausnahme, das ist nicht der Normalfall. Und dann müssen wir uns darum natürlich auch seelsorgerlich kümmern, genauso wie Leute, die andere schwerwiegende seelische Probleme haben. Gut, noch ein, zwei Meldungen hier im großen Kreis, glaube ich, können wir noch von der Zeit her, nicht? Und dann, ja, noch ein, zwei Rückmeldungen, ist ja ganz interessant, hier noch ein paar Punkte aufzugreifen. Bitte schön. Ja, also ich wiederhole nochmal für alle dann, also die Frage war, was sind da für Kräfte, die dahinter stehen, dass eben diese Entwicklung weg von christlichen Werten so stark Raum greift, wo doch eigentlich auch jeder, der darüber nachdenkt, erkennen müsste, dass das Festhalten an christlichen Werten Vorteile bringt für die Gesellschaft und so weiter. Da müssen wir historisch etwas weiter zurück. Ich würde mal den Punkt ansetzen, so einer der Kernpunkte der europäischen Entwicklung, und das sagen auch säkulare Wissenschaftler, war die Französische Revolution. Die Französische Revolution sagt nämlich, der Mensch muss sich emanzipieren von jeder Autorität. Der Mensch ruht im Kern in sich. Damals in der Französischen Revolution wollte man Religion abschaffen. Man hat die Priester vertrieben, die Kirche säkularisiert und in die Kirche Notre-Dame de Paris hat man eine Schauspielerin gesetzt, die dann die Göttin der Vernunft darstellen sollte. Und hier ist so ein Anfangspunkt und damals war das noch etwas Skurriles. Heute hat sich das lange umgesetzt. Man versteht, man hat es verstanden, dass bestimmte Philosophen, bestimmte Ideologen haben den Menschen vermittelt, die biblischen Maßstäbe seien eine Unterdrückung. Und die Menschen wollen nicht unterdrückt sein, sie wollen frei sein. Und insofern, jede dieser Bewegungen, die christliche Ethik kaputt macht, steht nicht auf und sagt, wir wollen christliche Ethik kaputt machen, sondern wir wollen den Menschen emanzipieren, wir wollen den Menschen befreien. Und da jeder Mensch gerne befreit werden will, da jeder nicht unterdrückt werden will, sind viele Menschen erstmal offen. Und dann wird die biblische Ethik als Unterdrückung betrachtet. Jetzt will dich jemand zwingen, dass du das Kind austragen musst, was du gar nicht haben willst. Jetzt will dich jemand zwingen, in einer Beziehung zu sein, in der du unglücklich bist. Jetzt will dich jemand zwingen, auf den Spaß zu verzichten, den du haben kannst, wenn du mit irgendjemandem schläfst. Und das ist so eine pubertäre Phase, könnte man auch sagen. Die ja jeder mal durchläuft, viele auch Jugendliche, selbst im christlichen Elternhaus, die halt erstmal revoltieren und dagegen sind, nicht, was die Eltern so sagen. Nur meistens reguliert sich das dann, wenn die nämlich mal gemerkt haben, dass sich zu betrinken doch gar nicht so cool ist, wie sie das gedacht haben, und dass, wenn die Beziehung kaputt geht, dass das auch nicht so toll ist, wie sie sich das vorgestellt haben, dann reguliert sich das und viele kommen dann wieder zurück. Nur die ganze Gesellschaft, wenn die pubertiert, nicht, dann geht da ganz viel über Bord. Und ich würde sagen, so eine pubertierende Entwicklung, viele sagen auch, dass es heute eine verkindlichte Gesellschaft gibt. Hatte ich bei einem Psychologen gelesen, der nicht gläubig ist, der sagt, vielfach sind heute Leute noch mit 30 eigentlich wie Kinder, nicht, wie Jugendliche, die mal so ausprobieren und experimentieren, keine Verantwortung übernehmen wollen, sich nicht festlegen wollen, was eigentlich typisch ist eher für so eine ganz kleine Zeit in der Jugend. Aber heute ausdehnt in dem Lebensstil, in der Freizeitgestaltung, in der Meinungsäußerung, im Musikstil und so weiter und so weiter. Also ich würde sagen, hier würde ich einen wesentlichen Punkt lokalisieren. Man hat Menschen über Jahrzehnte hinweg vermittelt, die Maßstäbe Gottes sind Unterdrückung. Ein anderer Punkt, und da müssen wir uns auch selbstkritisch an die eigene Brust schlagen, ist, dass viele Christen und Kirchen zu selbstgerecht aufgetreten sind. Zu sehr Menschen einfach nur diktiert haben, nur verboten haben, gar nicht vermittelt haben, dass das eine Befreiung Gottes ist. Befreiung von der Eigensucht, Befreiung von der eigenen Lust, nur auf die zu hören, die Maßstäbe Gottes zu akzeptieren. Die Betriebsanleitung dessen ernst zu nehmen, der den Menschen konstruiert hat. Das ist ja eigentlich das, was wir dahinter sehen. Und das haben wir zu viel verpasst als Christen. Zu viel haben Christen selbst dann so ein langes Gesicht gemacht und so vermittelt, naja, du musst jetzt leiden, weil du an die Maßstäben Gottes dich festhältst, das ist ja so mühsam, da müssen wir darum kämpfen. Und manchmal ist es ja auch mühsam, aber zu wenig betont, dass es auch zum Vorteil des Menschen ist, weil wir, wenn wir uns danach richten, das tun, von dem wir wissen, dass es uns auf Dauer gut tut. Und das hat dann in der Gesellschaft eher dazu geführt, dass die Menschen eben das noch mehr als Druck und Unterdrückung verstanden haben. Also man hat es, glaube ich, auch zu wenig vermittelt, was das eigentlich ist. Sondern manchmal einfach bloß mit der Strafe gedroht, insbesondere katholische Kirche natürlich, aber evangelische manchmal auch. Und das hat dann noch mehr diesen Eindruck verstärkt, man will uns eigentlich hier nur abhalten von dem, was uns bereichert, befreit, glücklich macht. Und so, und das ist bis heute noch im Kopf der Menschen. Fragt man heute in Frage der Ethik mal irgendeinen säkularisierten Deutschen, was ist typisch für die Evangelikalen? Die verbieten alles. Die sind gegen das und gegen das und gegen das und gegen das. Und das sind ja langweilige Typen. Aber wenn du nicht Christ bist, dann bist du frei, dann bist du glücklich. Aber genau das stimmt ja nicht. Denn wenn ihr mal hinter die Fassade ungläubiger Nachbarn oder Arbeitskollegen schaut, dann merkt ihr, die meisten sind ja alle gar nicht glücklich. Klar, auf ihrem Facebook-Account, da steht das, dass sie glücklich sind. Aber wenn du wirklich mal ein persönliches, ernsthaftes Gespräch führst, dann merkst du, es gibt so viele Leute, die sind frustriert und kaputt. Die deutschen Krankenkassen haben diesen Jahr eine Studie veröffentlicht, nach der sagen sie, nach den Erkältungskrankheiten sind Depressionen die häufigste Ursache für Krankschreibung in Deutschland. Ja, und warum haben Leute Depressionen? Ja, nicht, weil es ihnen gut geht, sondern weil sie in einer Lebenskrise sind, keine Perspektive haben, keine Orientierung haben. Und das wird noch zunehmen, psychische Erkrankungen. Die sind jetzt schon eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt. Und die sind eine Folge davon. Und was macht man? Jetzt hilft man den Leuten nicht in ihren Problemen, sondern man gibt ihnen Medikamente, die das Ganze unterdrücken, dass du es nicht mehr so spürst. Und es gibt jetzt natürlich auch organisch verursachte Depressionen. Das ist was ganz anderes. Aber das, was wir heute häufiger haben, ist, dass Menschen aufgrund von echten Problemen im Leben, aufgrund von verpatztem Leben depressiv werden, wo wir eigentlich sagen müssen, das ist richtig. Denn das führt dazu, dass man sich neu orientieren kann. Wenn das aber dann unterdrückt wird, ja, dann macht man weiter wie bisher und versucht, das Nachdenken zu unterdrücken. Und das ist sicherlich keine Hilfe. Also das wäre so ein kurzer Versuch zu erklären. Das müsste man jetzt noch ein bisschen länger versuchen. Ja, noch eine Rückmeldung oder eine Ergänzung oder eine Frage noch dazu, dann bitteschön. Also ich hoffe, da hinten, ja, ich bin mich halb so blind, nicht? Deshalb ist es gut, wenn mir der hilft. Wo ist hier jemand, der sich gemeldet hat? Da hinten. Ja, bitteschön, dann. Also die Frage ist, war es denn in der Vergangenheit auch schon mal so schlimm wie heute? Das sind wir heute am schlimmsten. Da würde ich sagen, häufig sind Menschen in der Gefahr, dass sie ihre eigene Situation der Lebenszeit dramatisieren in irgendeiner Weise. Entweder positiv dramatisieren, wir sind die Besten, Klügsten und so weiter, oder wir sind dann die Schlimmsten. Beides stimmt nicht. Bestimmte Dinge sind heute ethisch so stark erlaubt und praktiziert, wie sie früher nie waren. Beispielsweise die Frage der Abtreibung, dass heute so gut wie kein Unrechtsbewusstsein mehr gibt. Aber beispielsweise Zerrüttung von Ehen oder Sexualität, das gab es auch in der Vergangenheit Europas immer wieder, häufig gerade in Zeiten vor diesen Erweckungen. Denn die Erweckungen haben dann grundsätzlich was verändert und diese biblische Ethik in der deutschen Gesetzgebung, die verdanken wir eigentlich dem Aufbruch der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Also wenn wir uns zum Beispiel mal das Verhalten unserer Vorbilder anschauen in der Zeit des Barocks, also das heißt, das sind wir im 17., 18. Jahrhundert, dann waren da die Vorbilder weit unmoralischer, als das heute unsere Politiker sind. Also wenn heute ein Politiker mal scheidet oder mal zwei, drei Frauen nacheinander hat, das ist ja alles noch harmlos gegen viele der Herrscher in der Zeit des Barocks, die dann mehrere Frauen parallel hatten, die zum Teil in aller Öffentlichkeit Ehebruch betrieben haben und sich sogar damit gebrüstet haben, wie potent sie doch sind, dass sie so viele Frauen glücklich machen können und mit denen zusammen verkehren können. Und das war allgemein der Öffentlichkeit bekannt. Das hat ja gerade den Grafen Zinzendorf so aufgeregt, der ja zum Hochadel gehörte und als er dann seine Kollegen kritisierte, dann nicht mehr eingeladen worden ist. Aber das war gang und gäbe. Da kam die Idee des sogenannten Schäferstündchens, das kennen wir ja bis heute noch so als Bezeichnung, das ist da in der Zeit des Barocks entstanden. Und zwar bei allen Adligen. Die haben das so gemacht, dann haben sie gefeiert und dann wurde der ganze Garten schön eingerichtet und dann hat man so ein paar angestellte Frauen genommen, die sollten sie als Schäferinnen verkleiden und dann hat man mit denen in ein Schäferstündchen irgendwo hinterm Busch und das war allgemeine Vergnügung. In der Zeit des Spätmittelalters hatte jede Stadt hatte ein eigenes Freudenhaus. Das war ja nicht privat organisiert, das war im Betrieb der Stadt. Und dann denken wir, was ist denn das? Und dann wurden Gäste der Stadt eingeladen ins Bordell, auf Staatskosten. Also ganz so weit sind wir ja noch nicht, zumindest nicht, dass es offiziell ist und dass das auch noch bezahlt wird vom Staat oder so. Manche mögen das machen, aber das ist dann schon ein bisschen extrem. Also es gibt immer wieder Zeiten auch in der Geschichte, die sehr unmoralisch waren, aber man ist nicht von selbst dann weggekommen, sondern man ist immer nur dann weggekommen, wenn es auch wirklich eine neue Orientierung gegeben hat an Maßstäben, wie sie beispielsweise entweder in der Bibel wiederfinden. Also deshalb, wir sollten auch nicht zu tief den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt ist alles nur schlimm und so schlimm war es noch nie und so. Das stimmt auch nicht. In bestimmter Hinsicht gab es frühere Zeiten, wo die Leute sehr unmoralisch waren, in manchen anderen Dingen, als wir das heute tun. Also das sollten wir auch nicht sagen. Aber wir haben heute eine starke Entwicklung weg von biblischen Werten. Freiheit, Emanzipation. Und wir können es uns leisten, weil wir so viel Geld und Wohlstand haben. Sonst wäre das ja alles gar nicht möglich. Das heißt, das wird ja alles auch gegenfinanziert, rein ökonomisch, dass man solche Freiheiten leben kann. Und das hängt damit zusammen, dass eben dieser Wohlstand in Deutschland so verbreitet ist. Ja, noch eine Frage, ehe wir hier, bitteschön. Ich würde sagen, also die Frage war jetzt, was für eine Verantwortung haben wir als Christen, wenn wir den Mund nicht aufmachen, dazu schweigen. Ich würde sagen, wir haben eine große Verantwortung. Wir haben als Christen nicht die Verantwortung, Gesetze zu erlassen. Denn das ist Deutschland eindeutig geregelt, das macht der Bundestag oder auch der Bundesrat. Die sind dafür verantwortlich. Aber wir haben die Verantwortung, das wird uns mehrfach im Neuen Testament gesagt, zu beten für die Obrigkeit. Das sollen wir in jedem Fall tun. Und wir leben in einer Demokratie, in der man damit rechnet, dass jeder Bürger auch seine Meinung sagt und die auch in der Öffentlichkeit sagen kann und darf. Und ich glaube, hier haben wir eine Verantwortung, dass wir zu Unrecht, was passiert, nicht einfach schweigen sollten, wie beispielsweise der Abtreibung. Ich glaube, wir dürfen nicht der Illusion uns nachgeben, nur weil wir jetzt Protest erheben, sagen, das ist falsch, deshalb wird sich das ändern. Weil das Grundproblem, habe ich ja gesagt, ist, dass die Menschen sich gar nicht ändern wollen, weil sie die biblischen Gebote bewusst ablehnen, weil sie als Unterdrückung begreifen. Das ist das Grundproblem. Aber wir sind zumindest dafür verantwortlich, dass wir den Menschen eine Option aufzeigen, dass wir sagen, es geht auch anders. Man kann auch anders leben und das selbst vorleben. Und ich glaube, da ist unsere Hauptverantwortung, also zu beten, in der Öffentlichkeit zu sagen, welche Position wir vertreten. Und hier würde ich aber ganz deutlich dazu raten, das nicht nur im Negativen zu tun. Also immer noch zu sagen, ja, und das ist falsch, und das ist falsch, und das ist falsch, und das ist falsch. Das will nämlich auch gar keiner hören, sondern dass wir dann mehr das Positive betonen, zu sagen, wofür wir sind. Dafür, dass wir sind, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind und nicht nur eine Belastung. Dass Behinderte auch ein Lebensrecht haben. Jedem, der für den Tod von Behinderten ist und schnell sagt, die Kinder sollten doch getötet werden, würde ich empfehlen, dasselbe zu tun, was ich auch gemacht habe. Ich habe mehrere Jahre in einem Behindertenheim gearbeitet, mit schwer geistig-körperlich behinderten Menschen. Und danach, wenn jemand da gewesen ist, da wird keiner mehr sagen, das ist alles schlecht, du sollst du töten. Weil sie dann plötzlich merken, das sind genauso Menschen wie andere auch, nur mit halt Einschränkungen. Ne? Und dass wir mehr das vorleben, dass wir auch mehr zeigen, Ehe ist nicht nur eine Belastung, wo du jetzt zusammen sein musst, weil jetzt Gott dich dazu zwingt, sondern langfristige Beziehungen sind was Positives. Dass wir auch nicht nur sagen, wir sind gegen Homosexualität, sondern eher betonen, wir sind für Treue und Liebe in der Ehe. Also das heißt, manchmal kommt es auch darauf an, wie man etwas weitergibt. Also geben wir nur etwas weiter, was jetzt negativ klingt, weil wir sagen, oh, das ist schlimm und das ist schlimm. Oder betonen wir mehr die eigentlich positiven Ansätze, die die Bibel ja hat, denn sie geht davon aus. Also das, was die Bibel hat, ist nicht in erster Linie, das ist falsch und das ist falsch, sondern zuerst mal finden wir schon im Schöpfungsbericht das Positive. Das Positive, die Einheit von Mann und Frau. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein und dann sind die Kinder geschenkt und so weiter und so weiter. Das sind ja ganz viele positive Aspekte, die wir haben und die müssen wir stärker betonen. Also deshalb, ich glaube, Verantwortung ja in der Gesellschaft, nicht Verantwortung jetzt politisches Ruder rumzureißen, weil das funktioniert ja eben auch nicht, weil man kann nicht ein Volk von Heiden dazu zwingen, christlich zu leben. Wie soll das laufen? Da sagt die Bibel, es geht ja gar nicht. Aber wir können das vorleben, wir können darauf aufmerksam machen, wir sollten auf Unrecht aufmerksam machen, um das Gewissen zu schärfen und dann den Menschen, die eben anders leben wollen, eine Alternative zu bieten. Ja, und an der Stelle mache ich hier mal Schluss und sage nochmal drei Sachen. Erster Punkt ist nämlich, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, dann werde ich nachher noch hinten am Ausgang stehen, wir können uns miteinander unterhalten und wenn es noch länger wird, dann gehen wir oben in die Kapelle und unterhalten uns da noch weiter, damit hier zugemacht werden kann. Wenn das nur noch ein paar Minuten ist, erledigen wir das gleich. Zweitens, da hinten an dem ist ein Tisch von der Bibelschule, das ist ein Informationsmaterial und da sind dann auch noch drei meiner Bücher, falls Sie da Interesse haben. Nicht? Einmal der Weihnachtskalender, es muss nicht immer Schokolade sein, Helden des Glaubens und auch mein Buch über Schlau gemacht. Das können Sie da reinwerfen in die Büchse, wenn Sie das mitnehmen wollen. Und das Dritte, ich will jetzt gerne noch mit Ihnen beten. Das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, wenn wir über solche schwergewichtigen Themen sprechen, dass wir uns nicht niederdrücken lassen, sondern sagen, das können wir Gott überlassen und übergeben, dass er uns motiviert und Kraft gibt, treu dabei zu bleiben, für das, was er uns berufen hat. Da sind wir ja nicht alleine. Wir müssen die Welt nicht retten, sondern wir müssen einfach nur an Jesus festhalten und dann wird er uns im Alltag beistehen und auch in unserer Verantwortung in unserem Umfeld. Also ich bete gerne noch mit ihm. Sie dürfen auch gerne dazu aufstehen, wenn Sie das wollen. Dann bete ich jetzt gerade noch. Vater im Himmel, du siehst die Situation, in der wir leben und wir haben allen Grund, dir dankbar zu sein. Dankbar zu sein für die Freiheit, die wir als Christen haben, zu leben nach deinen Maßstäben. Das macht uns niemand kaputt, auch niemand will uns zwingen, darauf zu verzichten. Die Frieden, in dem wir schon seit Jahrzehnten leben, den materiellen Wohlstand, den wir haben, die Möglichkeit, viele Gemeinden zu besuchen und auch Gemeinden, die sich an dir orientieren, dass wir dein Wort so frei zugänglich haben, darin lesen können, uns danach richten können, die Geschwister, die uns ermutigen, den Weg mit dir zu gehen, das sind alles Sachen, über die wir uns freuen. Und dann gibt es auch manche Sachen, die uns Sorgen machen, wenn wir in die Welt hineinschauen, in der wir leben. Gerade diese Veränderung der Ethik, dass plötzlich Sachen ganz, ganz wichtig werden, die in deinem Wort eine untergeordnete Rolle spielen, wie die Vergöttlichung der Natur. Und dass andere Sachen, die in deinem Wort eine ganz wichtige Rolle spielen, wie Treue und Zuverlässigkeit, wie Liebe und Ehe, dass die plötzlich mit Füßen getreten werden und das tut uns weh. Und wir möchten dich bitten für Weisheit, für unsere Regierung, dass sie das einsieht, dass das das Volk kaputt macht, dass das Menschen kaputt macht, dass es nicht sie befreit, sondern dass es sie letztendlich unterdrückt und verunsichert und viele Probleme hervorruft. Gib du unseren Regierenden Weisheit und Einsicht, dass sie das erkennen und dann auch berücksichtigen in ihrem Handeln und in ihren Entscheidungen. Und dann möchten wir dich auch für uns selbst bitten, dass du uns Orientierung gibst und Kraft, nicht einfach mitzuschwimmen mit dem großen Trend der Zeit, dass wir nicht einfach Dinge übernehmen, die die Welt anders denkt, losgelöst von dir denkt, sondern dass wir den Mut haben, an deinen Aussagen festzuhalten, selbst wenn die unpopulär wirken, selbst wenn Leute uns dafür für dumm halten oder für vorgestrig halten, sondern gib du uns die Kraft, daran festzuhalten und es auch zu leben, dass Menschen merken, das lohnt sich, nach deinen Maßstäben zu leben. Das muss nicht alles schlecht und schlimm enden. Und dann möchten wir dich bitten, dass du das gebrauchst, dass andere Menschen das erkennen und dann neu nach dir zu fragen beginnen. Gerade weil sie merken, dass dieses von dir losgelöste Leben nicht alles ist und auch nicht alles bringt und nicht wirkliche Freiheit ist. Dann möchten wir dich bitten, dass es ein Umkehren gibt bei vielen Menschen in Deutschland, dass sie merken, deine Maßstäbe gelten und deine Maßstäbe sind gut. Sie helfen ihnen weiter. Sie öffnen erst ein wirklich lebenswertes Leben, was nicht nur vom eigenen Bauchgefühl und von der eigenen Lust oder von der gesellschaftlichen Trend beeinflusst ist, sondern von dem, was du für uns vorgesehen hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns so mit Mut und Freude in den Alltag gehen lässt, auch die Herausforderung der nächsten Tage, auch diese Adventszeit, dass wir Menschen da eine Herausforderung und eine Motivation sein können, an dich zu denken, und gib du uns da auch die Kraft durch deinen Heiligen Geist und dein Wort und die Gemeinschaft mit den Geschwistern, das selbst zu leben, was wir glauben. Danke, dass wir da nicht alleine sind. Amen. Amen.